Die Botschaft »Warum schreien? Sprich!« wurde gepredigt am 14.07.1963 in Jeffersonville, Indiana, USA. Übersetzt wurde diese Botschaft von Stefan Harke. Der Herr segne euch. Lasst uns einen Moment stehen bleiben, während wir unsere Häupter beugen. Gibt es ein besonderes Anliegen? Wenn ihr eins habt, dann zeigt es, indem ihr eure Hände zu Gott erhebt und damit sagt, Herr, du kennst meine Not. Himmlischer Vater, wir sind wirklich ein bevorrechtigtes Volk, an diesem Morgen im Haus Gottes versammelt zu sein, da wir wissen, dass so viele heute Morgen im Haus Gottes sein möchten, sich jedoch in Krankenhäusern und Krankenbetten befinden. Du hast uns dieses Vorrecht gegeben, heute hier zu sein. Wir kommen nicht her, um voneinander gesehen zu werden, obwohl wir die Gemeinschaft miteinander lieben. Das könnten wir ja in unseren Heimen tun, sondern wir sind hierher gekommen, um mit dem Gemeinschaft zu haben, der uns als geliebte Kinder und Brüder zusammengebracht hat. Wir danken dir jetzt. Die einzig richtige Art, die wir kennen, um mit dir Gemeinschaft zu haben, ist um dein Wort herum. Dein Wort ist die Wahrheit. Wir versammeln uns hier, um geistlich gestärkt zu werden. Das benötigen wir, Herr. Wir benötigen Kraft, um das Kreuz tragen zu können. Wir beten, dass du deinen großen Heiligen Geist heute sendest und uns alle stärkst. Gewähre die Bitten deines Volkes, das sich versammelt und seine Hände zu dir erhoben hat, weil sie diese Dinge benötigen. Antworte jedem Einzelnen, Herr. Wir danken dir, dass du das Leben unserer Schwester Angren verschont hast, als sie letzten Abend hier auf der Straße einen Unfall hatte. Du warst ihnen gnädig, Herr, und wir danken dir dafür. Wir beten jetzt, himmlischer Vater, dass du weiterhin bei uns sein wirst und uns hilfst, während jeder einzelne von uns die Reise fortsetzt. Gib uns deine Kraft, die uns stärkt, und den Glauben, damit uns bewusst ist, dass deine nie versagende Gegenwart mit uns ist. In der Stunde, in der wir uns nicht selbst helfen können, wissen wir, dass die Engel Gottes sich um die lagern, die ihn fürchten, und dass sie uns tragen werden, damit unser Fuß nicht gegen einen Stein stößt. Wir beten, dass du uns jetzt deinen Segen für dein Wort gibst und zu uns und in uns sprichst, im Namen Jesu Christi. Amen. Ich bin für den Sonnenschein draußen dankbar. Die Sonne scheint. Heute Morgen war das Wetter sehr schlecht. Ich finde, dass wir besonders in dieser Gegend so viel trübes, bedrückendes Wetter haben, und es ist sehr gut, die Sonne herauskommen und scheinen zu sehen. Heute haben wir ein kleines Familientreffen. Ich treffe meine Brüder und manche unserer Verwandten, die in dieser Gegend wohnen, im Haus meiner Schwester. Es gibt so viele Branhams. Wenn sie alle aus Kentucky und von hier zusammenkommen würden, dann müsste man wohl die Stadt mieten. So viele gibt es davon. Doch dies ist nur ein kleines Familientreffen. Gewöhnlich trafen wir uns alle im Haus von Mama. Sie war es, die uns zusammenhielt. Doch Gott nahm sie in den Himmel. Ich hoffe, dass wir uns eines Tages dort alle wieder treffen. Nun, vor kurzem sagte ich, wisst ihr, ich glaube, ich werde meine Sonntagsbotschaften auf ungefähr 20 oder 30 Minuten kürzen und dann für die Kranken beten. Daran dachte ich heute Morgen. Ich denke an letzten Abend, als Schwester Dorning Billy anrief und sagte, dass sie und Schwester Angren auf dem Weg hierher auf der Straße rutschten und einen Unfall hatten. Während Billy sich noch immer am Fenster aufhielt, ich weiß nicht, wie spät es war, vielleicht irgendwann am Morgen, ich hatte noch nicht lange geschlafen. Ich sah hinüber zu Bruder Wood, das Licht war aus. Ich kniete nieder, um zu beten, und als ich es tat, sprach etwas zu mir, »Es ist in Ordnung.« Deswegen sagte ich dann zu Billy, »Sage ihr, ich meine, dass alles in Ordnung sein wird.« Ich bin so froh, Sie heute Morgen zu sehen. Sie sitzen hier im Haus des Herrn, nach dem Vorfall auf der Straße. Menschen, die jemanden so sehr lieben, dass sie hunderte von Meilen hierher kommen, um das Evangelium zu hören. Und dann dachte ich, eine 20-Minuten-Botschaft und so langsam wie ich bin, das würde nicht gut sein, wenn sie nur so kurz sein würde. Bruder Angren dort, ihr Sohn, sang nun heute Morgen, »Wie groß bist du?« Er bedeutet ihm heute Morgen mehr als gestern Nachmittag, denn der große Gott des Himmels verschonte seine kostbare liebe Mutter und Schwester. Heute erwarten wir eine große Zeit im Herrn. Ich hatte 2 oder 3 verschiedene Texte hier, die ich mir ansah und konnte mich nicht entscheiden, über welchen ich heute Morgen sprechen würde. Der eine lautete: Werft eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Wenn er sorgt, warum nicht auch ihr? Auf den anderen brachte mich vor langer Zeit Billy Paul, vielmehr mein anderer Sohn Joseph. Ich saß eines Tages im Zimmer und als er auf das Bild schaute, Joseph ist, wie alle Jungen, von Booten und Pferden begeistert, wie ihr wisst, sagte er zu mir: Papa, hat Jesus ein Boot? Ich sagte: Ich weiß es nicht. Nachdem er aufstand und hinausging, begann ich nachzudenken. Hat er ein Boot? Daraus nahm ich dann einen Text und vermerkte ihn hier in meinem Buch: Hat Jesus ein Boot? Ich dachte darüber nach, dass er sich, als er hier auf Erden war, einen Schoß ausleihen musste, um geboren zu werden, ein Grab, um darin beerdigt zu werden, ein Boot, um von da aus zu predigen, dass er aber der Steuermann des alten Schiffes von Zion ist. Gewiss, das ist er. Über diese Texte dachte ich nach und überlegte, ob ich sie vielleicht später behandeln könnte, bevor wir abreisen. Ihr wisst, ich spreche gerne hier vom Tabernakel aus, denn es ist unsere eigene Gemeinde. Wir fühlen uns frei zu sagen, was immer der Heilige Geist sagt. An anderen Orten fühlt man sich doch ein wenig eingeengt, weil man sich in der Gemeinde eines anderen befindet, auch wenn der Mann einen willkommen heißt und man möchte so höflich sein, ihre Gedanken und Lehren zu respektieren. In dieser Woche hatte ich dort bei Bruder Bertram eine wunderbare Zeit. Ich ging in eine Fabrik, wo sie Käse herstellen. Ich sehe, dass er, seine Frau und sein Sohn heute Morgen anwesend sind. Ich dachte immer, eine Käsefabrik sei so wie andere Orte, an denen ich gewesen bin, irgendwie schmuddelig und verschmutzt. Oh, eines kann ich sagen, dessen dürft ihr euch gewiss sein. Dieser Ort ist nicht schmutzig. Es ist der sauberste Ort, den ich je betreten habe, besonders für eine Fabrik. Ich habe es nicht gewusst und dachte, vielleicht stellen sie täglich 100 Pfund Käse her. Doch sie machen jeden Tag 6 Tonnen und es sind 3 dieser Fabriken, die in Betrieb sind. Ich dachte, oh, wer isst wohl all diesen Käse? Nun, der Herr hat diesen Mann gesegnet. Ich hatte das Vorrecht, in seinem Haus, einem sehr lieblichen Heim, mit einer feinen, geweihten Frau zu sein. Es gibt keinen Grund, warum sie nicht täglich für Christus leben sollten, wie sie es tun. Ich traf seinen Sohn, sie haben sehr feine Kinder. Wir sind so dankbar für diese Gemeinschaft, die wir miteinander haben. Ich stellte fest, dass ihr ehemaliger Pastor ein Mann war, den ich kenne, Bruder Gurley, ein sehr feiner Mann des Glaubens der Vereinigten Pfingstgemeinde. Vor Jahren traf ich ihn in Jonesboro, Arkansas. Ich wusste nicht, dass er ihr Pastor war. Nun, denkt an den Gottesdienst heute Abend und so der Herr will, hoffe ich, am nächsten Sonntag wieder zu sprechen. Den darauffolgenden Sonntag muss ich dann nach Chicago gehen. Ich werde dann für eine Weile fortbleiben. Ich muss die Familie nach Hause, nach Arizona zurückbringen, damit die Kinder wieder zur Schule gehen können. Dann hören wir auf, den Pastor zu belästigen und seine Gottesdienste zu übernehmen. Wir sind Bruder Neville sehr dankbar für seine Gastfreundschaft, dass er mich einlädt. Ich mag einen solchen Bruder, einen Mann, in dem kein Falsch ist, keine Selbstsucht, nur echtes Christentum. Das mag ich. Jetzt werden wir einige Schriftstellen lesen und dann unsere Erläuterungen dazu machen. Ich weiß nicht, wann wir bei diesen langen Botschaften schließen werden. Vor kurzem unterhielt ich mich darüber, dass ich immer so lange spreche und jemand sagte, wenn du nur einige Minuten sprechen würdest, du sprichst ja ohnehin irgendwie in Geheimnissen, wären wir doch nie imstande, es zu verstehen. Rede einfach nur weiter. Nach einer Weile kommt es hervor. Vielleicht will der Herr, dass wir es auf diese Weise tun. Wir beugen uns noch einmal. Herr, dein Wort liegt geöffnet auf diesem Pult, und wir erkennen, dass es eines Tages zum letzten Mal geschlossen werden wird, dann wird das Wort Fleisch sein. Wir sind dankbar für diese Zeit heute Morgen. Öffne uns durch deinen Heiligen Geist die Zusammenhänge dieses Wortes, das wir lesen werden. Möge der Heilige Geist uns heute Morgen die Dinge lehren, die wir wissen müssen und mögen wir dann wiederum auf jedes Wort hören und es sorgfältig beachten. Mögen auch diejenigen, die es auf Tonband hören, genau zuhören, und mögen wir imstande sein, das zu erfassen, was der Heilige Geist uns offenbaren möchte, denn wir erkennen, wenn er uns salben wird, dann wird die Salbung nicht vergeblich sein. Sie hat einen Zweck, dass sie zum Guten wirkt, für den Herrn. Herr, mögen unsere Herzen und unser Verständnis geöffnet sein. Mögen wir die Freiheit haben, zu reden und auch zu hören und den Zugang zum Glauben haben, um das glauben zu können, was wir hören, weil es aus dem Wort Gottes kommt, auf das es uns zum ewigen Leben angerechnet wird, an dem großen Tag, der kommen wird. Segne uns heute. Verurteile uns, wenn wir verkehrt sind. Lass uns unsere Fehler erkennen. Segne uns auf dem richtigen Weg, damit wir wissen, welchen Weg wir gehen und wie wir handeln sollen in dieser gegenwärtigen Welt, so dass wir in unserem Leben Jesus Christus Ehre bringen, der gestorben ist, um uns das Leben im großartigen Jenseits zu geben. Wir bitten dies in Jesu Namen. Amen. Nun, ich möchte heute Morgen aus zwei Schriftstellen lesen. Die eine steht im zweiten Buch Mose, besser gesagt sind sie beide im zweiten Buch Mose. Die eine ist in Kapitel 13, Verse 21 und 22 und die andere in Kapitel 14, Verse 10, 11 und 12. Ich lese jetzt aus 2. Mose 13 vom 21. Vers. Der Herr zog vor ihnen her bei Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen, und nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und bei Nacht wandern könnten. Er nahm die Wolkensäule bei Tag und die Feuersäule bei Nacht nicht weg vor den Augen des Volkes. Nun in 2. Mose 14 vom 10. Vers: Als nun der Pharao nahe herangekommen war und die Israeliten hinschauten und die Ägypter erblickten, die hinter ihnen herzogen, da gerieten die Israeliten in große Angst und schrien zum Herrn, und sie sagten zu Mose: Hast du uns etwa deshalb fortgeführt, weil es in Ägypten keine Gräber gab, damit wir in der Wüste sterben? Was hast du uns da angetan, dass du uns aus Ägypten weggeführt hast? Haben wir denn nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen? Denn es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Ich werde noch einige Verse mehr lesen. Da sagte Mose dem Volk: Fürchtet euch nicht. Hört jetzt genau zu. Da sagte Mose dem Volk: Fürchtet euch nicht. Steht still und seht das Heil des Herrn, das er euch heute zeigen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, werdet ihr niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten, verhaltet ihr euch nur ruhig. Da sagte der Herr zu Mose: Was schreist du zu mir? Sprich zu den Kindern Israel, dass sie vorwärts gehen. Du aber hebe deinen Stab empor, strecke deine Hand über das Meer aus und teile es, damit die Kinder Israel mitten durch das Meer hindurch auf trockenem Boden ziehen können. Und siehe, ich will dann das Herz der Ägypter verhärten, dass sie hinter ihnen herziehen, und ich will mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, an seinen Wagen und Reitern verherrlichen, und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich am Pharao, an seinen Wagen und Reitern verherrlicht habe. Da änderte der Engel Gottes, der vor dem Heer der Israeliten hergezogen war, seine Stellung und trat hinter sie. Die Wolkensäule, die vor ihnen war, trat hinter sie, so dass sie zwischen dem Lager der Ägypter und dem Lager der Israeliten zu stehen kam. Und sie war jenen eine Wolke der Finsternis, doch diesen gab sie während der Nacht Licht. So gerieten beide Heere die ganze Nacht hindurch nicht aneinander. Als dann Mose seine Hand über das Meer ausstreckte, drängte der Herr das Meer durch einen starken Ostwind die ganze Nacht hindurch zurück und legte den Meeresboden trocken, und die Wasser teilten sich. So gingen die Kinder Israel trockenen Fußes mitten durch das Meer, während die Wasser ihnen wie eine Wand zur rechten und zur linken standen. Die Ägypter aber eilten ihnen nach und zogen hinter ihnen her, alle Pferde des Pharaos, seine Wagen und seine Reiter, mitten ins Meer hinein. Zur Zeit der Morgenwache aber schaute der Herr durch die Feuer- und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter und erschreckte das Heer der Ägypter. Er ließ die Räder ihrer Wagen abspringen und machte, dass sie nur mühsam vorwärts kamen. Da riefen die Ägypter: Lasst uns vor den Israeliten fliehen, denn der Herr streitet für sie gegen die Ägypter. Das Wort des Herrn ist so groß, so gut, man kann einfach nicht aufhören, es zu lesen. Es beginnt zu leben, während wir es lesen. Ich denke, in diesem Text heute Morgen, obwohl es aufgenommen wird, möchte ich zu Anfang sagen, dass ich mich selbst dort wiederfinde. Während ich mich gestern im Studium befand und zu diesem Thema kam, dachte ich, so der Herr will, werde ich darüber sprechen, denn es überwältigt mich. Ich hoffe, dass es uns alle überwältigt, damit wir verstehen und aufschauen und ein wenig nachforschen und jene Zeit mit unserer Zeit vergleichen. Ich möchte diese drei Worte als Text nehmen. Warum schreien? Sprich! Hier im 15. Vers sprach Gott zu Mose: Warum schreist du zu mir? Sprich zum Volk, dass sie vorwärts gehen. Warum schreien? Sprich! Wir haben ein umfangreiches Thema und ich werde versuchen, es so schnell wie möglich durchzunehmen, wie der Heilige Geist leitet. Ich möchte über diesen Text nachdenken, als Mose in der Zeit der Not zu Gott schrie und Gott dann Mose zurechtwies, dort in der Zeit der Not. Es scheint nur natürlich, dass ein Mensch dann aufschreit. Welch eine Zurechtweisung ist es, wenn Gott sich ihm zuwendet und ihn für das tadelt, was er ausgesprochen hat, dass er zu ihm geschrien hat. Das scheint eine sehr harte Sache zu sein. Wenn wir die Schrift mit unserer eigenen Sichtweise betrachten, erscheint sie uns oftmals sehr hart. Wenn wir darin aber ein wenig weiter forschen, stellen wir fest, dass der unermesslich weise Gott weiß, was er tut. Er weiß, wie diese Dinge zu handhaben sind und wie man mit Menschen umgeht. Er weiß, was im Menschen ist. Er kennt ihn, wir nicht. Wir kennen ihn nur durch unsere intellektuelle Sichtweise. Er weiß, was wirklich im Menschen ist. Mose wurde als begabter Junge in diese Welt hineingeboren. Er war geboren, ein Prophet, ein Befreier zu sein. Er war mit dieser Ausstattung in ihm geboren, wie jeder Mensch, der in diese Welt kommt, mit einer Ausstattung geboren wird. Ich glaube fest an das Vorherwissen Gottes, an die Vorherbestimmung. Gott möchte nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass alle zur Buße kommen. Doch weil er Gott ist, musste er schon am Anfang das Ende kennen. Er kennt es. Wenn er es nicht kennt, dann ist er nicht unendlich. Wenn er nicht unendlich ist, dann ist er nicht Gott. Gewiss wollte er nicht, dass jemand verloren geht, doch wusste er, wer verloren gehen würde und wer nicht. Das ist der Grund, der eigentliche Zweck, weshalb Jesus zur Erde kam, um diejenigen zu retten, die Gott durch sein Vorherwissen sah, dass sie gerettet werden wollten, denn die ganze Welt war verdammt. Ich sehe keine Möglichkeit, es in einer anderen Weise zu lehren, als aufgrund des Vorherwissens Gottes. Die Bibel macht deutlich, dass er schon am Anfang das Ende kannte und hierüber sprechen konnte. Wenn also jemand versucht, etwas zu sein, was er nicht ist, dann macht er es nur als Nachahmung und früher oder später wird man das merken. Eure Sünden werden euch finden, ihr könnt sie nicht zudecken. Es gibt nur eine Zudeckung für Sünde, das ist das Blut Jesu Christi. Es kann aber nicht angebracht werden, es sei denn, Gott hat euch seit Grundlegung der Welt gerufen. Deshalb ist das Blut vergossen worden, nicht damit es zertreten wird, dass man sich darüber lustig macht oder es verachtet und boshaft darüber spricht und so weiter. Es geschah zu einem bestimmten Zweck. Das stimmt. Nicht, dass damit gespielt wird, nicht, dass es nachgeahmt wird, dass man sagt, die Sünden seien zugedeckt, wenn sie es nicht sind. Keinem Menschen können seine Sünden zugedeckt werden, wenn sein Name nicht vor Grundlegung der Welt in das Lebensbuch des Lammes geschrieben wurde. Jesus sagte selbst: Niemand kann zu mir kommen, wenn mein Vater ihn nicht zieht, und alle, die der Vater mir gegeben hat, Vergangenheit, werden zu mir kommen. Das stimmt. Ihr könnt die Worte nicht zur Lüge machen. Sie sind uns als Wahrheit und zur Korrektur hinterlassen. Mose wurde mit einer Gabe des Glaubens geboren. Mose hatte großen Glauben. Wir sehen, wie er nach einiger Zeit in ihm hervorkam. Er wurde in einer großen Familie geboren. Wir wissen, dass sein Vater und seine Mutter aus einer levitischen Familie stammten. Etwas vorher, im zweiten Buch Mose, wird die Geschichte über das Leben dieses großen Charakters so herrlich beschrieben. Er war einer der größten Charaktere der Bibel, denn er war eindeutig ein Sinnbild auf den Herrn Jesus. Seine Geburt war sehr eigenartig, wie die des Herrn Jesus. Er wurde zur Zeit einer Verfolgung geboren, wie der Herr Jesus. Er wurde als Befreier geboren, wie der Herr Jesus. Er wurde von seinen Eltern vor den Feinden verborgen, wie der Herr Jesus. Und zu seiner Zeit trat er seinen Dienst an, wie der Herr Jesus. Er war ein Führer, wie der Herr Jesus. Er war ein Prophet, wie der Herr Jesus. Er war ein Gesetzgeber, wie der Herr Jesus. Wir stellen fest, dass er auf dem Felsen starb und er muss auferstanden sein, denn 800 Jahre später befand er sich auf dem Verklärungsberge und sprach mit dem Herrn Jesus. Engel haben ihn hinweggenommen. Niemand weiß, wo er begraben wurde. Noch nicht einmal der Teufel wusste es. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass er je beerdigt wurde. Ich glaube, dass Gott ihn hinwegnahm. Er starb auf dem Felsen, dem er alle Tage seines Lebens folgte. Er war ein vollkommenes Sinnbild auf Christus. Er war ein König über das Volk. Er war ein Gesetzgeber. Er war ein Ernährer des Volkes. Er war alles als Sinnbild, was Christus war. Er wurde mit diesen großartigen Gaben und Eigenschaften in sich geboren. Dann bedurfte es nur etwas, das darauf strahlte, um diese Dinge zum Leben zu erwecken. Seht, der Same Gottes ist tatsächlich schon seit Grundlegung der Welt in uns hineingelegt worden. Sobald das Licht diesen Samen trifft, bringt es ihn zum Leben, denn als erstes muss über den Samen das Licht kommen. Oft habe ich über die Frau am Brunnen gelehrt, die in einem solchen Zustand war. Obwohl sie eine Person mit schlechtem Ruf war, obwohl ihr Leben entwürdigt und sie in diesem Zustand war, die Traditionen hatten sie nie wirklich beeinflusst, doch als das Licht sie traf, hat sie es schnell erkannt, denn in ihr war etwas, das darauf reagierte. Wenn die Tiefe der Tiefe zuruft, dann muss irgendwo eine Tiefe sein, die auf diesen Ruf reagiert. Mose war als dieser Prophet geboren, aber er wurde in einer intellektuellen Schule des Pharaonenpalastes erzogen. Der Pharao Seti, unter dem er erzogen wurde, war ein Mann, der immer noch Respekt hatte und glaubte, dass Josef ein Prophet des Herrn war. Aber nach Seti kam Ramses, und Ramses kümmerte sich nicht um Josef. Deshalb begannen die Schwierigkeiten, als ein Pharao hervorkam, der Josef nicht kannte. Lasst uns über diese großen Qualitäten ein wenig sprechen, bevor wir zum Haupttext übergehen. Ich habe eine sonderbare Art, einen Text festzulegen und dann darauf aufzubauen. Der Herr helfe uns heute Morgen, darauf aufzubauen. Mose war mit dieser großen Gabe des Glaubens geboren worden, dann wurde er an dem brennenden Busch gesalbt und beauftragt, das Volk Gottes zu befreien. Seht, welche großen Qualitäten dieser Mann hatte. Er war für eine bestimmte Sache geboren. Gott hatte einen Zweck darin. Gott hat einen Zweck mit euch, dass ihr hier seid. Wenn ihr nur den Platz einnehmen könnt, wie viele Schwierigkeiten erspart ihr Gott und auch euch selbst. Mose wurde geboren, später wurde er zu dem Ort gebracht, wo er gesalbt wurde. Beachtet, der Same lag mit einer intellektuellen Erkenntnis da, mit all dem Glauben, dass er dazu geboren war, um dieses Volk zu befreien. Doch er kam so lange nicht zum Leben, bis das Licht aus dem brennenden Busch auf ihn strahlte, bis er es gesehen hatte. Nicht etwas, worüber er gelesen hatte, sondern etwas, das er mit seinen Augen sah. Etwas, das zu ihm sprach und dem er antwortete. Oh, wie hat das die Dinge zum Leben gebracht? Ich denke, wenn ein Mann oder eine Frau, ein Junge oder ein Mädchen eine lediglich intellektuelle Auffassung von dem hat, was sie für das Wort halten, dann können sie niemals ein volles Fundament haben, bevor sie nicht dem Licht begegnet sind, das das Wort zur Realität hervorbringt. Ich denke, dass keine Gemeinde, ganz gleich wie intellektuell und fundamental sie sein mag, in ihrem Wirken gedeihen kann, bis das Übernatürliche unter den Menschen bekannt gemacht wird und sie es sehen, etwas, mit dem sie reden können, das ihnen antwortet, wodurch dieses geschriebene Wort bestätigt wird. Nun, denkt daran, als Mose diesem brennenden Busch begegnete, wurde das Wort genau bestätigt. Es war das Wort. Mose brauchte sich nicht zu sorgen, was ist mit dieser Stimme, was ist das für ein Wesen hier? Denn Gott hatte bereits in 1. Mose schreiben lassen, dein Volk wird in diesem fremden Land wohnen, aber nach 400 Jahren wird es wieder in dieses Land zurückkehren, denn das Maß der Bosheit der Amoriter ist noch nicht voll. Hunderte von Jahren zuvor hatte Gott gesagt, dass Israel als Fremdling in einem fremden Land wohnen und misshandelt und dort 400 Jahre bleiben würde, dass Gott sie danach aber mit mächtiger Hand herausbringen würde. Dies wusste Mose verstandesmäßig, dort beim brennenden Busch. Der Same, der in ihm geboren war, lag in seinem Herzen. Mit Hilfe seiner verstandesmäßigen Erfahrung mit dem Wort versuchte er, sie herauszubringen und zu befreien, denn er wusste, dass er zu diesem Zweck geboren war. Er kannte die Zeit, von der die Schrift gesprochen hatte, denn sie waren bereits 400 Jahre dort. So, wie wir es jetzt wissen und ein Mann mich vor einigen Momenten über das Kommen und die Entrückung befragte. Wir wissen, dass wir das Ende der Zeit erreicht haben. Die Zeit der Entrückung steht nahe bevor. Wir halten nach einem Entrückungsglauben Ausschau, der die Gemeinde zusammenbringt und ihr übernatürliche Kraft gibt, die diese Körper, in denen wir leben, verwandeln kann. Wenn wir einen Gott sehen, der einen Toten vom Boden oder draußen im Hof erwecken kann, ihn zum Leben zurückbringt und ihn vor uns stellt, wenn wir einen Gott sehen, der den Krebs von einem völlig zerfressenen Menschen wegnehmen kann und ihn wieder stark und gesund macht, dann sollte das den Menschen Entrückungsglauben geben. Wenn dann das Licht vom Himmel erstrahlt und die Posaune ertönt, wird der Leib Christi schnell versammelt und in einem Moment verwandelt und in den Himmel genommen. Ja, etwas derartiges muss geschehen. Unsere Schulen der Theologie können das nicht bewirken, obwohl sie verstandesmäßig in Ordnung sind. Aber ihr müsst diesem Licht begegnen, ihr müsst dieses gewisse Etwas finden. Mose gründete seine große Berufung auf das Wort, und das war großartig, bis er eines Tages diesem Licht begegnete und das Wort selbst ihm antwortete. Dann empfing er seine Salbung, die das salbte, was er bereits in sich, in seinem Innersten hatte, seinen Verstand, der es glaubte, den Glauben, der auf Gott gegründet war, der ihn von Mutterleib an ausgesondert hatte. Als er in die Gegenwart dieses Lichtes kam, wurde das, was er glaubte, gesalbt. Welch eine Salbung! Er wurde beauftragt. Wir wissen, verstandesmäßig hatte er es von seiner Mutter gehört. Er wusste, was geschehen würde, und er wusste, dass er an jenem Tag lebte. Dann stellte er jedoch fest, dass er ein Versager war und sein Glaube mag ein wenig gesunken sein. Dann aber, als er zu dem Busch kam, sprach Gott, »Ich habe das Geschrei meines Volkes gehört, und ich gedenke meiner Verheißung an ihre Väter Abraham, Isaak und Jakob, und ich bin herabgekommen. Ich, das persönliche Fürwort, ich bin herabgekommen, um sie zu befreien.« Darf ich dieses noch hinzufügen, Gott vergebe mir, wenn es sich anstößig anhört? Ich wirke auf Erden nicht, es sei denn durch einen Menschen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ich tue mich selbst nur kund, wenn ich einen Menschen finden kann. Ich habe dich erwählt und ich sende dich hin, um sie herauszuführen. Gebt Acht, ich werde mit deinem Munde sein, nimm diesen Stab. Mose sagte, »Was ist der Beweis, dass du mich sendest, dass du mich gesalbt hast und dass du diese Dinge tun wirst?« Er sagte, »Was hast du in deiner Hand?« Er sagte, »Einen Stab.« Er sprach, »Wirf ihn hin.« Da wurde er zur Schlange und er floh. Er sprach, »Hebe sie auf,« und sie wurde wieder zum Stab. Er sprach, »Stecke deine Hand in deinen Busen.« Als er sie herauszog, war sie voller Aussatz. Er tat sie zurück und sie war geheilt. Er sah die Herrlichkeit Gottes. Für Mose gab es keine Frage mehr. Habt ihr je beachtet, dass er nie wieder in die Wüste ging? Er wusste, dass er gesalbt war. Er wusste, dass all diese Dinge in seinem Herzen, diese großartigen, feinen Qualitäten, jetzt gesalbt waren. Jetzt war er bereit, er war bereit zu gehen. Also ging er nach Ägypten. Gott hatte gesagt, ich werde mit dir sein. Damit war es erledigt. Ich werde mit dir sein. Das war alles, was Mose für diese große Berufung in seinem Herzen wissen musste. Gott sagte, ich werde mit dir sein. Gott hatte auch die Aussagen von Mose bestätigt. Mose hatte gesagt, ich begegnete dem Herrn, und er sagte mir, ich soll euch sagen, dass der Ich Bin mich gesandt hat. Sie sagten, hier ist ein Mann, wieder ein Jude, wahrscheinlich einer dieser Fanatiker, die immer wieder mal auftreten und irgendwie versuchen, uns zu befreien. Ihr wisst, wie es Menschen ergeht, die versklavt oder unterdrückt werden. Sie haben immer irgendeinen Trick, um es zu schaffen. Ihr wisst schon. Gott verhieß dem Mose, ich werde mit dir sein, ich werde in dir sein. Meine Worte werden deine Worte sein. Sprich du meine Worte, sage nur, was ich sage. Als Mose dann hinging und ihnen diesen Ruf mitteilte, vor Pharao stand und ihm sagte, Gott, der Herr der Hebräer, sagte, lass die Kinder ziehen, wollte er sie doch nicht gehen lassen. Dann vollführte er ein Zeichen vor den Ältesten und vor Pharao und die anderen Zeichen, die Gott tat. Er sagte, morgen um diese Zeit wird die Sonne untergehen, es wird Dunkelheit in ganz Ägypten sein. Genauso ist es geschehen. Dann sprach er, es werden Fliegen über das Land kommen. Er hob den Stab und bat um Fliegen, und die Fliegen kamen. Er weissagte, und alles, was er weissagte, geschah genau in der Weise. Es war Gott, seht ihr? Gott hatte ihn von Geburt an berufen, hatte Qualitäten großen Glaubens in ihn gelegt, kam dann mit seiner Gegenwart herab, salbte dieses große Etwas in ihm und sandte ihn mit seinem Wort dorthin. Seine Aussagen wurden vollkommen bestätigt. Ungeachtet dessen, wie viele Quacksalber aufgetreten waren und wie viele andere Dinge geschehen waren. Gott sprach und Mose wurde bestätigt. Was Mose sagte, hat Gott geehrt. Ich möchte, dass ihr dieses Wort nie vergesst. Was Mose sagte, hat Gott geehrt, denn Gottes Wort war in Mose. Ich werde mit deinem Mund sein. Du wirst die rechten Dinge aussprechen. Nun, was Gott sagt, spricht er durch Mose. Und das bekräftigte und bestätigte seine Aussagen. Seine Mutter hatte ihm von seiner geheimnisvollen Geburt erzählt und dass die Zeit nahe an die Stunde gekommen war, in der die Befreiung stattfinden sollte. Amram und Jochebed, die Nachkommen Levis, begannen zu Gott um einen Befreier zu beten. Ihr seht, wenn die Zeit der Erfüllung der Verheißung sich naht, kommt es dazu, dass die Menschen anfangen zu beten und danach zu verlangen. Ohne Zweifel hat Jochebed seine Mutter ihm oft davon erzählt, sie war seine Erzieherin, wir kennen ja die Geschichte, wie sie gebetet hatte. Mose, als du geboren wurdest, mein Sohn, warst du ein besonderes Kind. Du warst anders. Etwas ist bei deiner Geburt geschehen. Vor kurzem habe ich es den Kindern in einem Drama dargestellt. Ich sagte, während Amram in dem Raum betete, sah er einen Engel, der sein Schwert zückte, es gen Norden streckte und sagte, »Du wirst ein Kind bekommen, und er wird die Kinder nordwärts, in das verheißene Land führen.« Ich habe es den kleinen Kindern so dargestellt, damit sie es verstehen. Ihr Begriffsvermögen ist noch nicht so entwickelt wie das von euch Erwachsenen. Ihr erfasst die Dinge, wie der Heilige Geist sie euch offenbart. Obwohl ihm seine Mutter diese Dinge erzählte und er sie daher kannte, brauchte er noch eine andere Berührung. Die Belehrung war fein, doch er brauchte eine persönliche Beziehung. Das benötigt die Welt heute, das benötigt die Gemeinde heute. Das ist es, was alle Söhne und Töchter Gottes benötigen. Um das zu erreichen, benötigt ihr eine persönliche Beziehung. Ihr wisst, dass das Wort wahr ist, ihr wisst, dass es stimmt. Aber dann, wenn der Kontakt hergestellt wird, seht ihr die Dinge geschehen. Dann wisst ihr, dass ihr auf dem rechten Weg seid. Gebt Acht, es wird immer gemäß der Schrift sein, wie es auch hier war. Das Gebet Amrams stimmte genau mit der Schrift überein. Ihre Gebete stimmten mit dem verheißenen Wort überein. Gott hatte verheißen, es zu der Zeit zu tun. Sie beteten darum, und es wurde ein besonderes Kind geboren. Gebt acht, oh, wie liebe ich das! In jener Zeit ließ Pharao alle Kinder umbringen und sie durch das Schwert der Soldaten töten. Diese kleinen Kinder wurden erstochen und den Krokodilen vorgeworfen. Die Krokodile wurden vielleicht fett von den Körpern der hebräischen Kinder. Die Bibel berichtet, dass die Eltern sich nicht vor dem Befehl des Pharaos, die Kinder zu töten, fürchteten. Sie fürchteten sich nicht, weil sie von Anfang an etwas Besonderes in diesem Baby sahen. Sie sahen, dass dies die Antwort auf ihr Gebet war. Mose hatte all das als Grundlage und Mose wusste, dass er genau zu dem Zweck gesandt wurde, die Kinder Israels zu befreien. Seht, die gesamte Grundlage vervollständigte sich. Wenn ihr etwas empfangt und mit der Bibel sagen könnt, dies wird geschehen und hier geschieht es. Dies wird zu der Zeit sein, hier geschieht es. Dies wird zu einer bestimmten Zeit sein und es geschieht, dann vervollständigt es sich und zeigt uns das Gesamtbild. Oh, dieses Tabernakel heute Morgen, wir als Menschen dieser Stunde, Bruder Neville, wir sehen, dass unser Haar grau wird, unsere Schultern einfallen und dass die Welt hin und her geworfen wird, doch wir können umhersehen und erkennen, dass sich die Verheißung nähert. Ich denke oft, wenn jemand ganz plötzlich hierauf stößt und es verstehen würde, dann würde es einen fast in die Ewigkeit versetzen mit solch einer Entrückungssache. Wenn jemand nichts davon kannte und dann plötzlich auf diese Dinge stößt, die wir gesehen haben und erkennen und verstehen, der Mann oder die Frau, der Junge oder das Mädchen würde wahrscheinlich die Hände erheben und sagen, lass uns gehen, Herr Jesus. Oh, wie nahe ist die Stunde. Mose wusste, dass er zu diesem Zweck geboren war, er schaute zum Fenster hinaus und beobachtete die Hebräer, wie sie sich abmühten. Er schaute in die Schrift hinein, wo es heißt, sie werden 400 Jahre lang als Fremdlinge wohnen, doch ich werde sie mit mächtiger Hand herausführen. Nach der Beauftragung kam er zurück und war gesalbt, er wusste, dass er dazu geboren war. Im Glauben sah er diese Menschen und wusste, dass sie Kinder Gottes waren, weil das Wort es so sagte. Sie gehörten nicht zur Welt und waren nicht wie alle anderen. Sie waren anders. Sie waren Außenseiter und Fanatiker für die Hochangesehenen in Ägypten und er sollte der Sohn Pharaos sein und als Nächster das Reich übernehmen. Doch tief in ihm war ein echter Glaube, der nicht auf diese Dinge schaute, auf den Glanz, den er erben sollte. Er schaute auf die Verheißung Gottes und wusste, dass die Zeit sich nahte. Woran muss dieser Mann gedacht haben? Eines Tages möchte ich mit ihm darüber sprechen, wenn ich ihn auf der anderen Seite treffe. Ihr sagt, das ist verrückt, Bruder. Nein, das ist es nicht. Durch die Gnade Gottes werde ich ihn treffen. Jawohl, eines Tages werde ich mit ihm reden, mit Mose selbst. Wie gerne möchte ich ihn über die Zeit seiner Zubereitung befragen, wie der Teufel ihn verwirren wollte und sagte, »Ach, die Menschen werden dir nicht glauben, an der Sache ist nichts dran.« Doch als der Same zum Leben hervorkam, hat ihn etwas getroffen. Er wusste, dass etwas geschehen würde. Er sah auf die Uhr und erkannte, wie spät es war. Wie muss er darüber nachgedacht haben, während er Acht gab? Als er all dies zusammenfasste, die große Sache, die er gesehen hatte, die Zeit gemäß der Schrift, das Gebet seiner Mutter und seines Vaters, seine besondere Geburt und dass er ein bemerkenswertes Kind war. Während der ganzen Zeit ist tief in ihm etwas gewesen. Dann ging er hin und versuchte etwas gemäß seiner militärischen Ausbildung und Schulung zu tun, um die Kinder zu befreien, und es schlug fehl. Dann ging er hinauf in die Wüste und heiratete ein liebliches äthiopisches Mädchen. Sie bekamen einen kleinen Jungen namens Gershom. Eines Tages, während er die Herde bewachte, sah er plötzlich auf der Bergesspitze einen feurigen Busch. Er ging dort hinauf, es war nichts Verstandesmäßiges, keine Einbildung, keine optische Täuschung, sondern darin befand sich der Gott Abrahams in einem Licht, eine Feuersäule in einem Busch. Das Feuer, das wie Wellen hervorkam, hat dem Busch nicht geschadet. Die Stimme der Schrift, die Stimme Gottes, sprach daraus und sagte, »Ich habe dich erwählt, du bist der Mann, ich habe dich zu diesem Zweck erhoben, ich beweise es dir hier durch Zeichen, Du gehst hin, um die Kinder zu befreien, denn mein Wort muss erfüllt werden. Oh, sein Wort für diese Zeit muss erfüllt werden. Wir leben in der Stunde. Ganz gleich, was jemand sagt, das Wort muss erfüllt werden. Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort nicht. Als Mose dies alles erfasste und es von jeder Seite gesehen hatte, salbte es seinen Glauben. Amen. Oh, welch ein Gedanke! Als er sah, dass die Schrift darauf hinwies und dass Gott redete und dass der Beweis hier vor ihm war, da wurde der Glaube, der in ihm war, gesalbt, um ans Werk zu gehen. Was sollte es in uns bewirken? Wir benötigen eine Buße. Wir benötigen eine Erweckung. Ich sage es mir selbst. Ich benötige ein Wachrütteln. Ich benötige etwas. Ich sagte schon, dass ich heute Morgen zu mir oder über mich spreche. Ich brauche ein Erwachen. Wenn ich über diesen großen Beweis nachdenke, alles war dort so vollkommen dargelegt, hierdurch wurde der Glauben von Mose gesalbt. Damals floh er von Ägypten, obwohl er einen Aufstand oder ähnliches hätte beginnen können. Er hätte sich erheben und in Ägypten eine Revolution beginnen, hätte eine Armee nehmen und kämpfen können. Er hatte viele Tausende auf seiner Seite. Aber stattdessen hatte er Angst, selbst das zu tun, obwohl er Armeen auf seiner Seite hatte. Doch nun, 40 Jahre später, kommt er zurück, 80 Jahre alt, nur mit einem Stab in seiner Hand. Weshalb? Das, was tief in seinem Herzen brannte, war zur Realität geworden. Jetzt war er gesalbt und er wusste, er hatte das, so spricht der Herr. Es gab nichts, was ihn jetzt noch aufhalten konnte. Er brauchte keine Armee. Gott war mit ihm. Das war alles, was er nötig hatte, dass Gott mit ihm war. Oh, wenn du weißt, dass Gott dich gesandt hat, etwas Bestimmtes zu tun, und du siehst, dass es sich darauf zubewegt, dann gibt es nichts, was dessen Platz einnehmen kann. Das ist alles. Ich erinnere mich an die vielen Male, als der Herr mir gewisse Dinge sagte, die geschehen würden. Ich bewegte mich darauf zu und fand es genauso vor. Oh, welch ein Gefühl! Die Lage ist bereits unter Kontrolle, so ist es, weil Gott es so sagte. Ich und viele von euch erinnern sich an die Auferweckung des kleinen Jungen in Finnland, der von einem Auto getötet wurde. Ich stand dort am Straßenrand und begann, von dem Kind wegzugehen, wandte mich um und schaute zurück, und etwas legte die Hand auf meine Schulter. Ich dachte, es sei Bruder Moore, aber niemand war in meiner Nähe. Ich schaute zurück und betrachtete dann den Berg und sagte, »Diesen Berg habe ich irgendwo gesehen, aber auf diesem Weg sind wir nicht gekommen.« Wir kamen auf einem anderen Weg. Wo ist dieser Berg? Dann schaute ich hin und sah dort den beschädigten Wagen und den kleinen Jungen mit diesem Topfhaarschnitt, wie wir ihn hier nennen. Die Augen waren zurückgefallen, wie die von Bruder Way vor einigen Tagen, als er umfiel. Der kleine Fuß war durch die Socken gestoßen, wo seine kleinen Beine gebrochen waren. Blut kam aus seinen Augen, der Nase und den Ohren. Ich sah die kurze Hose, die an der Seite und an seiner schmalen Hüfte zugeknöpft war, und seine Strümpfe, solche Strümpfe, wie wir sie vor vielen Jahren getragen haben. Ich sah mich um, und es war absolut genau so, wie der Heilige Geist es mir 2 Jahre zuvor gezeigt hatte. Ihr alle in der ganzen Nation habt es euch in die Bibel geschrieben, dass es geschehen würde. Oh, dort war die Situation unter Kontrolle. Ungeachtet dessen, wie sehr er tot ist, egal was irgendjemand sagt, es ist alles bereit. Er muss zurückkommen. Ich sagte, wenn dieses Kind nicht von den Toten aufersteht, dann bin ich ein falscher Prophet, dann repräsentiere ich Gott nicht in rechter Weise, denn vor 2 Jahren hat er mir in meinem Heimatland gesagt, dass dies geschehen würde. Dort standen Prediger und andere. Es ist auf dem Deckblatt in unseren Bibeln aufgeschrieben und hier ist es, ganz genauso. Ich las auf dem Deckblatt nach, dass er in einem Land mit schroffen Felsen auf der rechten Straßenseite getötet werden würde. Ich sagte, da ist es, nichts kann es aufhalten, die Situation ist bereits unter Kontrolle. Der Glaube, der in meinem Herzen war, wurde gesalbt. Oh, wenn ich das nur erklären könnte. Der Glaube an Gott hat mich nie enttäuscht und sprach zu mir, die Situation ist jetzt unter Kontrolle. Hier ist genau das, was ich dir vor 2 Jahren gezeigt habe. Hier ist es genau in der richtigen Ordnung. Das Einzige, was du tun musst, sprich das Wort. Und der kleine Junge stand von den Toten auf. Ich dachte nach und sah dort hinten Bruder Fred Sothman sitzen und Bruder Bank Wood. Es war vor kurzem dort an der Alaska-Autobahn. Ich stand hier in der Gemeinde und erzählte euch von einem Tier, das wie ein Hirsch aussah, dessen Geweih 42 Zoll lang sein würde, und von einem silberfarbenen Grizzlybären. Nie zuvor war ich dort gewesen. Es wurde mir gezeigt, wie ich ihn bekommen werde und wie es geschehen würde und auch wie viele mit mir sein würden und auch ihre Kleidung. Jeder von euch wusste es, mehrere Wochen bevor es geschah. Als ich mich dorthin begab, wusste ich nicht, dass dieses Tier dort lag. Ich ging auf das Tier zu, was eigentlich unmöglich ist. Ein Jäger, der dieses Tonband hört, weiß, dass man nicht bis zu einem Tier herangehen kann. Es springt auf und läuft davon. Dieser tat es nicht. Er hängt dort in meinem Aufenthaltsraum. Dort hängt genau dieser silberfarbene Grizzly. Es liegt auch ein Lineal daneben, ein Maßband, um zu zeigen, wie genau. Gewöhnlich schrumpft ein Geweih vom Zeitpunkt des Todes eines Tieres um 2 Zoll oder mehr, wenn es austrocknet, doch dieses schrumpfte nicht. Es ist immer noch ganz genau 42 Zoll lang. Dort liegt der Grizzly. Er ist genau 7 Fuß lang. Alles liegt nun dort, genauso wie es war. Dieser Mann sagte zu mir, »Schau her, Bruder Brenham, wir haben jetzt das Tier, von dem du uns erzähltest, aber du hast mir gesagt, du würdest einen Grizzlybären erlegen, noch bevor du unten am Berg ankommst, dort wo die Jungs sind, auch der mit dem grünen Hemd.« Da sagte ich, »Es ist so, spricht der Herr, Gott sagte es so.« Er sagte, »Aber Bruder Brenham, ich kann alles meilenweit überblicken. Da ist nichts. Woher soll er kommen?« Ich sagte, das ist nicht meine Sache. Gott sagte es so. Er ist Jehova Jireh. Er kann einen Bären dorthin bringen. Er könnte einen dorthin platzieren. Er tat es, und dort ist er. Das ist es, wenn eine Situation unter Kontrolle ist. Mose erkannte, dass er zu diesem Zweck hervorkam, und er diesem großen Gott, der ihn berufen hatte, von Angesicht zu Angesicht begegnet war und dass er ihn gesalbt und identifiziert hatte und gesprochen hat, »Dies ist deine Berufung, Mose. Ich sende dich. Ich werde dir meine Herrlichkeit zeigen. Ich bin hier in diesem brennenden Busch. Gehe hin, ich werde mit dir sein.« Er hatte den Stab gar nicht nötig. Er hatte das Wort, das bestätigte Wort. Er ging hin. Es salbte den Glauben, der in ihm war. Und es salbt uns, wenn wir erkennen, dass wir in den letzten Tagen leben, wenn wir feststellen, dass die Zeichen da sind, die gemäß der Schrift in den letzten Tagen geschehen sollen, was den Himmel betrifft und die politischen Mächte, die Wesensart der Menschen, die moralische Verderbnis der Welt und unter den Frauen und wie sie in den letzten Tagen handeln würden, auch wie die Männer handeln würden, wie die Gemeinden handeln würden, wie die Nationen handeln würden und wie Gott handeln würde. Wir sehen dies alles vor uns ausgebreitet. Oh, es salbt unseren Glauben, es versetzt uns in höhere Sphären, es trennt uns von den anderen Dingen der Welt, ganz gleich wie gering, wie sehr wir in der Minderheit sind, wie sehr wir verlacht und verspottet werden, das macht nichts aus. So ist es. Wir sehen es. Etwas ist tief in uns. Wir wurden vorherbestimmt, diese Stunde zu sehen. Nichts wird uns aufhalten, sie zu sehen. Amen. Hier drin hat Gott davon gesprochen. Es ist bereits geschehen. Wir sehen es. Oh, wie danken wir Gott dafür. Dann bringt es euren Glauben hervor, wenn wir diese Dinge hier geschehen sehen. Wir lesen hier, Mose hielt die Schmach Christi für einen größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Er achtete die Schmach Christi. Nun, denkt daran, die Schmach Christi. Es ist eine Schmach, Christus zu dienen. Wenn ihr bei der Welt sehr beliebt seid, dann dient ihr Christus nicht. Nein, ihr könnt es nicht, denn seht, es ist eine Schmach damit verbunden. Die Welt hat immer geschmäht. Vor tausenden von Jahren war eine Schmach damit verbunden. Mose war der Nachfolger Pharaos. Er war der Pharao, der als Nächster kommen würde, Pharaos Sohn. Er sollte der nächste Pharao sein und er hatte Gunst bei den Menschen. Dennoch schätzte Erachten bedeutet schätzen, die Schmach Christi als einen größeren Reichtum im Vergleich zu allem, was Ägypten ihm geben konnte. Ägypten war in seiner Hand. Dennoch wusste er, dass es eine Schmach ist, den Weg Christi einzuschlagen. Doch er war so froh zu wissen, dass etwas in ihm war, das ihn die Schmach Christi als wertvoller erachten ließ, als all den Glanz, den er geerbt hatte. Er hatte ein Erbteil in seinem Inneren, das weit größer war als das äußerliche Erbteil, das ihm zuteil wurde. Oh, wenn wir heute genauso sein könnten und gestatten, dass der Heilige Geist diesen Glauben in uns salbt, zu einem göttlichen Leben, Christus geweiht. Durch einen solchen Glauben, den er hatte, erachtete er die Schmach als Ehre. Wenn heute jemand sagt, hey, bist du auch einer von diesen Leuten, dann schämt ihr euch dessen ein wenig. Doch er hielt dies für größeren Reichtum als die ganze Welt, denn es war etwas in ihm, das er aussprechen und sagen konnte, ja, so sehe ich es, dies ist eine hohe Ehre, ich bin froh, einer von diesen zu sein. Ich bin froh, zu den Hebräern zu gehören und nicht zu den Ägyptern. Die Christen sollten heute dasselbe sagen. Ich bin froh, dass ich ein Christ bin, dass ich mich von den Dingen der Welt und deren Lebensweise fernhalte, dass ich nicht bloß ein Gemeindemitglied bin, sondern ein wiedergeborener Christ, der gemäß der Schrift lebt. Auch wenn ich sogar von den Mitgliedern der Gemeinde als Fanatiker bezeichnet werde, erachte ich das für größer, als wenn ich die angesehenste Person in der Stadt oder der Nation wäre. Das bin ich lieber, als der Präsident der Vereinigten Staaten oder der König über die Erde zu sein. Das ist für mich so wertvoll, weil Gott in seiner Barmherzigkeit mich schon vor Grundlegung der Welt sah und einen kleinen Samen hineingelegt hat, damit mein Glaube über den Dingen der Welt schwebt. Und jetzt hat er mich gerufen und ich erkenne meine Position an. Wie Paulus sagte, dass er sein Amt hoch einschätzt. Gott hat ihn gerufen und er wurde nicht ein großer Lehrer wie Gamaliel. Doch Paulus wurde gerufen, um sich für Christus aufzuopfern. Das ist jetzt dasselbe. Beachtet, durch einen solchen Glauben verließ er sich nicht auf das Sichtbare, auf das, was er sehen konnte. Er sah dort draußen nur eine Menschengruppe, die mit Lehm arbeiteten, Sklaven, die eingesperrt, jeden Tag getötet, mit Peitschen geschlagen und verlacht wurden. Ihr religiöser Glaube galt als Fanatismus. Ein Pharao saß auf dem Thron, der über ihre Religion nichts wusste, noch sie beachtete. Er wusste nichts darüber. Er war ein Heide. Welch ein Bild auf die heutige Zeit. Da ist es, eine andere Religion. Und Mose saß dort neben dem großen Mann, Pharao, und sollte nach dessen Tod seinen Platz einnehmen. Er war schon ein alter Mann. Doch Mose dachte an die Berufung. Dort schaute er aus dem gleichen Fenster, aus dem Pharao herausschaute, denn er war ja in seinem Haus. Pharao sah hinaus, sah diese Menschen, die ihre Hände erhoben, und man nahm eine Peitsche und schlug sie zu Tode, weil sie beteten. Man erstach sie mit dem Schwert, wenn sie nicht jederzeit gleich gehorchten. Man trieb sie zur Arbeit an, bis ihre Leiber schwach wurden und gab ihnen nur halbe Mahlzeiten. Nun, sie sind ja doch nur Fanatiker, keine richtigen Menschen. Doch Mose hatte diesen Glauben in sich, dass er sie sah und sagte, »Sie sind Gottes gesegnetes Volk. Amen. Das mag ich.« Durch einen solchen Glauben schauten seine Augen nicht auf den Glanz Ägyptens, sie schauten auf die Verheißung Gottes. Sein Adlerauge des Glaubens schaute über den Glanz Ägyptens hinweg. Denkt daran, jetzt wird er zum Adler. Er ist ein Prophet und sein Adlerauge erhebt sich über diese Dinge. Oh, wie ich das mag! Heute verlassen sich Christen oft auf ihre Sinne, auf das, was sie sehen und was sie verstehen können, anstatt auf ihren Glauben. Sie verlassen sich auf das, was sie mit ihren Augen sehen, auf den äußeren Glanz. Wie ihr Frauen, ich sage euch immer, dass ihr euer Haar wachsen lassen müsst, dass ihr kein Make-up tragen sollt, dass ihr euch wie Damen und Christen verhalten sollt. Ihr schaut auf die Straße hinaus und seht die heutigen Frauen unmoralisch gekleidet. Oh, ihr denkt, oh, sie gehört zur Gemeinde, warum kann ich das nicht auch tun? Sie schneidet ihr Haar, warum kann ich das nicht auch tun? Oh, sie scheint so lieb und so intellektuell zu sein und ein Wesen zu haben, wie ich es nicht habe. Warum kann ich das nicht auch tun? Ich sollte das auch tun. Wenn ihr das tut, lähmt ihr euren Glauben. Seht ihr, ihr gebt eurem Glauben keine Gelegenheit zu wachsen. Fangt damit an. Jemand sagte, Bruder Branham, die Menschen im Land erkennen dich als Propheten an. Du solltest die Frauen und Männer in dieser Weise nicht rügen wegen dieser Dinge. Du solltest sie belehren, wie sie Weissagen und Gaben empfangen können. Ich sagte, wie kann ich ihnen Algebra beibringen, wenn sie nicht einmal das ABC kennen? Nun, beginnt damit. Bringt euch selbst in Ordnung, dass ihr, wenn ihr auf die Straße geht, tatsächlich wie Christen ausseht, und dann handelt als solche. Aus euch selbst könnt ihr es nicht tun, Christus muss in euch hineinkommen. Wenn der Same dort drinnen liegt und das Licht ihn trifft, wird er zum Leben hervorkommen. Wenn er nicht zum Leben hervorkommt, dann ist nichts da, was zum Leben hervorkommen kann. Denn bei anderen wurde es unter Beweis gestellt, dass es zum Leben hervorkommt, sobald das Licht ihn trifft. Ich weiß, das ist eine Zurechtweisung für die Frauen, die dieses Tonband jetzt hören oder es hören werden. Es ist eine Zurechtweisung für dich, Schwester. Das sollte es sein. Das sollte es sein, denn es zeigt, ich gebe nichts um das, was du getan hast. Du magst dein Leben lang religiös gewesen sein. Du hast vielleicht in der Gemeinde gelebt. Dein Vater oder dein Mann mag ein Prediger sein, doch solange du dem Wort Gottes ungehorsam bist, zeigt es, dass kein Leben da ist. Wenn du siehst, dass die Sache hervorgebracht wird, und wenn du siehst, dass das Leben des Heiligen Geistes auf andere kommt und was sie tun, wenn es auf sie kommt. Welch eine Zurechtweisung war es für die Pharisäer, die Jesus, der ihre Gedanken erkennen konnte, Beelzebub nannten, dass die kleine Prostituierte sagte, »Nun, dieser Mann ist der Messias. Die Schrift sagt, dass er dies tun wird. Seht ihr?« Der vorherbestimmte Same lag dort, und als das Licht ihn traf, kam er zum Leben. Ihr könnt ihn nicht unterdrücken, ihr könnt das Leben nicht verbergen. Ihr könnt Beton über eine Rasenfläche gießen und es im Winter töten. Wo aber kommt im nächsten Frühling das meiste Gras hervor? Direkt am Rand des Betons, denn sobald die Sonne zu scheinen beginnt, kann der befruchtete Same, der darunter liegt, nicht zurückgehalten werden. Es wird sich von dort herauswinden und am Rand hervorkommen und sein Haupt zur Ehre Gottes emporstrecken. Seht, ihr könnt das Leben nicht verbergen. Wenn die Sonne das Pflanzenleben trifft, muss es leben. Und wenn der Heilige Geist das schriftgemäße Leben, das in dem Menschen ist, trifft, bringt er genau dort seine Frucht hervor. Ganz gleich, wie aufrichtig und ehrlich ihr seid, auch wenn ihr sagt, dass ihr Frauen, die dort draußen diese unanständige Kleidung tragen, machen auf der Straße Striptease. Auch wenn ihr nicht meint, so etwas zu tun, könnt ihr euch doch nichts vormachen. Ihr könnt nachweisen, dass ihr des Ehebruchs unschuldig seid, aber gemäß dem Buch Gottes begeht ihr Ehebruch. Jesus sagte, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Und ihr habt euch auf diese Weise präsentiert. Seht, ihr könnt es nicht erkennen, es sei denn, dass dieses Leben dort liegt. Du schaust auf jemand anders und sagst, ich kenne Schwester Jones, Bruder Jones ist ein Prediger, seine Frau tut dies und jenes. Ich gebe nichts um das, was andere tun, dies ist das Wort. Jesus sagte, lass jedes Menschenwort Lüge sein und meines die Wahrheit, das ist die Bibel. Und wenn das Licht es wirklich trifft, muss es zum Leben hervorkommen. Es muss einfach zum Leben hervorkommen. Nun, Moses großes Auge, sein Adlerauge, schaute über den Glanz Ägyptens hinweg. Ganz gleich, was die Gemeinde oder irgendjemand sagt, wenn bei echten christlichen Gläubigen das Licht erstrahlt und sie die Bestätigung Gottes sehen, dass die Feuersäule dort hängt und die verheißenen Zeichen und Wunder da sind und dass die Schrift dargelegt wird, dann kommt es zum Leben. Ganz gleich, wie klein es ist und wie sehr in der Minderheit, die Gruppe Gottes ist immer in der Minderheit gewesen. Seht ihr, fürchte dich nicht, du kleine, kleine Herde. Es ist der gute Wille eures Vaters, euch das Königreich zu geben. Sie erfassen es. Gott ist verpflichtet, sie aus allen Denominationen, aus jeder Gruppe, von überall hereinzusenden, damit sie es erkennen, wenn sie zum Leben bestimmt sind. Seht den alten Simeon, er war zum Leben verordnet. Als der Messias in der Form eines Babys in den Armen seiner Mutter in den Tempel gebracht wurde, war Simeon irgendwo in einem Nebenraum am Lesen und der Heilige Geist erhob ihn, denn er wartete. Das Leben war in ihm. Er hatte gesagt, ich werde nicht sterben, bis ich den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Dort war der Gesalbte des Herrn im Tempel. Der Heilige Geist leitete ihn von seinem Dienst hinaus, und er ging dorthin durch, nahm das Baby in die Arme und sagte, »Lass deinen Knecht in Frieden gehen, denn meine Augen sehen dein Heil.« Dort war eine alte blinde Frau in der Ecke, namens Hannah, die dem Herrn Tag und Nacht diente. Auch sie weissagte und sprach, »Der Messias wird kommen, ich kann ihn kommen sehen.« Doch sie war blind. Zur selben Zeit, als er dort war, das kleine Leben, das in ihr war, das weissagte, »Er wird kommen, er wird kommen, er wird kommen.« Dasselbe Leben, das Licht, kam in das Gebäude in der Form eines Babys, als uneheliches Kind, in Windeln gewickelt, kam durch das Gebäude. Und der Heilige Geist kam auf diese alte blinde Frau, und sie ging durch den Geist geleitet, durch die Menschenmenge, stand vor diesem Baby, segnete die Mutter und das Baby und sagte, was in Zukunft mit ihm sein würde. Seht, zum Leben bestimmt. Schaut sie euch an, es waren weniger als ein Dutzend von ihnen. In den Tagen Noahs wurden nur 8 Seelen gerettet, es waren nicht sehr viele, doch alle, die zum Leben verordnet waren, kamen damals herein. Seht, wie der Heilige Geist in jedem Zeitalter wirkt und die Menschen zieht. Wir stellen fest, dass Moses Glaube ihn dahin brachte, auf das zu schauen, was zukünftig sein würde, nicht auf das, was war, auf morgen zu schauen, anstatt auf heute, auf die Verheißung zu schauen, anstatt auf den Glanz, auf die Menschen zu schauen, anstatt auf die Organisation. Das bewirkte Gott. Lot konnte den Glanz des Wohlstands in Sodom sehen. Lot konnte die Möglichkeiten von einer Menge Geld sehen. Lot konnte die Gelegenheiten sehen, als er nach Sodom hinüberschaute. Vielleicht konnte er dort etwas werden. Als Hebräer könnte er dort ein großer Mann werden, denn er war eine große intellektuelle Persönlichkeit und der Neffe Abrahams. So entschied er sich dafür, nach Sodom zu gehen. Lots Verstand brachte ihn dahin, den Glanz des Wohlstands zu sehen. Lots Verstand brachte ihn dahin, die Segnungen des Glanzvollen zu sehen. Sein Glaube jedoch wurde dadurch so gelähmt, dass er das Feuer nicht sah, das diese Art von Leben zerstören würde. So sind die Menschen heute. Sie sehen die Möglichkeit, zu einer großen Organisation zu gehören. Sie sehen die Möglichkeit, eine Stellung in der Gesellschaft unter den Menschen der Stadt zu haben. Doch sie sehen nicht, dass ihr Glaube gelähmt ist. Lasst mich das wiederholen, damit es nicht missverstanden wird. Wie ich gesagt habe, möchten sich die heutigen Frauen wie Filmstars benehmen. Die Männer möchten sich wie Fernsehkomödianten benehmen. Die heutigen Prediger scheinen ihre Gemeinde zu einer Art modernen Loge machen zu wollen, Mitgliedschaft und so weiter. Sie sehen die Möglichkeit, vielleicht Bischof oder Bezirksvorsteher oder etwas Ähnliches zu werden, wenn sie mit der Gemeinde mitgehen und die Schrift verlassen, obwohl sie vor ihnen liegt und durch die Kraft Gottes bestätigt wurde und durch das lebendige Wort Gottes, das in den Menschen lebt. Doch sie wollen es nicht. Sie sagen, wir möchten mit etwas derartigem nichts zu tun haben. Sie würden ihre Mitgliedschaft verlieren. Sie würden ihren Rang in den Denominationen verlieren. Obwohl ehrliche Menschen wie Lot dort in Sodom sitzen und wissen, dass es verkehrt ist. Seht, was tun sie, wenn sie dies tun? Sie lähmen den geringen Glauben, den sie noch hatten. Er kann nicht wirken. Mose gab dieses auf, und sein Glaube lähmte die Welt. Entweder wird euer Glaube den Glanz lähmen, oder der Glanz wird euren Glauben lähmen. Ihr müsst das eine oder das andere annehmen. Ihr seht, die Bibel ändert sich nicht, Gott ändert sich nicht. Er ist der unveränderliche Gott. Wir stellen fest, dass die Menschen dieser Zeit auf die großen Dinge, die großen Organisationen schauen. Ich gehöre zur so und so. Sie gehen dorthin, aber zwischen ihnen und den Leuten auf der Straße besteht kein Unterschied. Nichts ist anders. Sie haben irgendwie etwas Verstandesmäßiges. Wenn ihr über göttliche Heilung redet, über die Feuersäule, über das Licht Gottes, sagen sie, das ist nur Einbildung. Ein Baptistenprediger nahm vor einigen Tagen das Bild mit dem Engel des Herrn und lachte darüber. Das ist Lästerung. Dafür gibt es keine Vergebung, das sagte Jesus. Es ist Lästerung, wenn ihr dieselben Werke geschehen seht, die Christus tat. Sie sahen die Werke in Christus, er war das Opfer, und sie nannten ihn Beelzebub, einen Teufel, weil er das tat. Er sagte, ich vergebe euch das. Wenn aber der Heilige Geist kommt und dieselben Dinge tut und ihr ein Wort dagegen sprecht, wird es euch nicht vergeben werden, weder in dieser Welt noch in der zukünftigen Welt. Ihr braucht nur ein Wort dagegen zu sagen. Wenn ihr zum ewigen Leben bestimmt worden seid, dann wird das Leben hervorbrechen, sobald ihr es seht. Ihr werdet es erkennen, wie die Frau am Brunnen und alle anderen. Wenn es aber nicht dort ist, kann es nicht zum Leben hervorkommen, denn es ist nichts da, was zum Leben hervorkommen könnte. Wie meine alte Mutter zu sagen pflegte, man kann kein Blut aus einer Rübe bekommen, denn darin ist kein Blut. Genauso ist es, es lähmt den kleinen Glauben, den ihr habt. Lot konnte den Glanz sehen, doch er hatte nicht genug Glauben, das Feuer zu sehen, das solchen Glanz zerstören würde. Ich frage mich, wie es heute bei uns ist. Ich frage mich, wie es bei den Frauen ist, die populär sein wollen und sich so benehmen wollen wie die anderen Frauen in der Gemeinde. Sie sehen die Möglichkeit, eine hübschere Frau zu sein, wenn sie sich schminken. Sie können sich als hübschere Frau sehen und jünger aussehen, wenn sie ihr Haar schneiden und sich so wie die anderen benehmen oder wie ein Filmstar. Doch ich frage mich, ob das nicht ihren Glauben lähmt, wenn sie wissen, dass die Bibel sagt, dass eine Frau, die das tut, eine unehrenhafte Frau ist und dass eine Frau, die Männerkleidung trägt, vor Gott ein Greuel ist, wenn sie zum Beispiel lange Hosen oder Shorts trägt. Sie stumpfen einfach ab, bis es für die Leute ganz normal wird, so etwas zu tun. Ich frage mich, ob man dadurch nicht sogar den kleinen Glauben lähmt, den man hatte, um wenigstens zur Gemeinde zu gehen. Das ist es, was es bewirkt. Lot tat es, und es lähmte ihn und es lähmte seine Familie dort unten. Sie konnten es nicht sehen. Doch Abraham, sein Onkel, sah durch einen bestätigten Glauben nicht auf das Glanzvolle, damit wollte er nichts zu tun haben, obwohl er ein hartes Leben führen musste und für sich allein lebte. Auch Sarah lebte dort in der Wüste, wo das Leben auf unfruchtbarem Boden hart war, doch sie sah nicht auf das Glanzvolle und die Möglichkeit, populär zu werden. Sarah war die schönste Frau im Land, so sagt es die Bibel. Sie war hübsch, die hübscheste von allen Frauen. Und doch blieb sie und gehorchte ihrem Mann, den sie sogar als ihren Herrn bezeichnete. Die Bibel nimmt später im Neuen Testament darauf Bezug und sagt, ihre Töchter seid ihr geworden, solange ihr dem Glauben gehorsam seid. Sie nannte ihren Ehemann Herr. Der Engel des Herrn besuchte den Tempel bzw. ihr kleines Zelt dort draußen und sprach zu ihnen. Sie hatten noch nicht einmal ein Haus, um darin zu wohnen. Sie lebten im dürren Land. Da habt ihr es. Seht ihr, wie es heute wieder genauso ist wie damals? Nun, noch einmal. Mose konnte durch seinen großen Glauben Nein zu den gegenwärtigen Dingen der gegenwärtigen Welt sagen und traf eine gerechte Wahl. Er erwählte es, mit dem Volk Gottes die Bedrückung zu erdulden. Er entschloss sich, mit ihnen zu gehen. Wodurch? Durch seinen Glauben. Er sah die Verheißung. Er sah die Endzeit. Er schaute in das Morgen hinüber. Er ließ seinen Glauben hervorkommen. Er achtete weder auf das, was seine Augen sahen, noch auf die Möglichkeiten hier, dass er der nächste Pharao sein würde. Er schaute hinüber in das Morgen. Oh, wenn die Menschen das nur tun könnten, nicht auf die gegenwärtige Welt zu schauen. Wenn ihr auf die gegenwärtige Welt schaut, entscheidet ihr euch für sie. Verbergt eure Augen davor und schaut auf die Verheißung Gottes, weit in das Morgen hinein. Durch seinen Glauben konnte er die Wahl treffen. Er erwählte es, Sohn Abrahams genannt zu werden und lehnte es ab, Sohn des Pharao genannt zu werden. Wie konnte er das, wo doch das große Königreich Ägypten die ganze Welt beherrschte? Er war König über die Welt, er war ein junger Mann, 40 Jahre alt, bereit, den Thron zu übernehmen, doch darauf sah er nicht. Schaut auf die Frauen, die ihn Tag für Tag umgeben hätten, ein Harem von ihnen. Schaut auf den Reiz, da zu sitzen, Wein zu trinken und dem Striptease zuzusehen, während sie tanzen, ihm Luft zufächeln. Frauen aus aller Welt und die Juwelen, die Schätze und seine Armee dort draußen. Das Einzige, was er zu tun hätte, war, sich hinzusetzen, seine feinen Speisen zu essen und zu sagen, sendet die Armee Garnison Nummer so und so dorthin und überwältigt die Nation. Ich denke, das möchte ich. Das wäre alles gewesen, was er zu tun gehabt hätte, einfach dazusitzen und man würde ihm Luft zufächeln. Er bräuchte nur seinen Mund öffnen und sich von den lieblichen, hübschen Striptease-Frauen jener Tage Wein in seinen Mund gießen und sich von ihnen, mit einem Arm um ihn gelegt, speisen zu lassen, von den hübschesten Frauen der Welt. Aller erdenklicher Glanz lag direkt vor ihm. Doch was tat er? Er schaute von diesen Dingen weg. Er wusste, dass auf diese Dinge das Feuer wartete. Er wusste, dass der Tod folgen würde. Er wusste, dass es so war. Und er sah hinüber zu einer Gruppe verachteter und abgelehnter Menschen, und durch Glauben wählte er, die Schmach Christi zu tragen und sagte über sich, »Ich bin ein Sohn Abrahams, ich bin kein Sohn Pharaos. Auch wenn man mich zum Bischof, zum Diakon, zum Erzbischof oder zum Papst machen würde, ich bin kein Sohn dieser Sache, ich bin ein Sohn Abrahams und sondere mich von den Dingen der Welt ab. Amen, Amen und Amen. Durch Glauben tat er das.« Er tat das Glanzvolle weg, er lehnte die Möglichkeit ab, bei der nächsten Wahl der nächste Erzbischof zu werden, der nächste Bezirksaufseher oder was auch immer. Er lehnte es ab, auf diese Dinge zu schauen. Nun, wenn ich Bischof werde, werde ich eintreten und die Menschen werden sagen, Heiliger Vater oder Doktor so und so oder Ältester so und so. Alle Prediger werden mir bei den Zusammenkünften auf die Schulter klopfen und sagen, Junge, dieser hat was drauf, das sage ich dir. Oh, pst, seid still, da kommt der Bischof, seht ihr? Was er sagt, ist Gesetz, hier kommt der so und so. Die Leute fliegen aus aller Welt an, um den Papst zu sehen, den Fuß und den Ring zu küssen und so weiter. Welch eine Möglichkeit für einen Katholiken, welch eine Möglichkeit für einen Protestanten, Bischof zu sein oder Oberaufseher oder so etwas, ein großer Mann in einer Organisation. Doch das Auge des Glaubens schaut über diese Dinge hinweg. Du siehst das Ende dieser Dinge, von denen Gott sagt, dass sie zerstört werden. Der Glaube, das Adlerauge, hebt dich über diese Dinge und du siehst auf das Morgen und nicht auf das Heute. Und du erwählst es, Sohn Abrahams genannt zu werden. Pharao, ohne Glauben, sah die Kinder Gottes als Fanatiker an. Er hatte keinen Glauben, er machte sie zu Sklaven, denn es kümmerte ihn nicht, was er sagte. Er fürchtete Gott nicht. Er dachte, er selbst sei Gott. Er dachte, dass die Götter, denen er diente, ihn zu einem Bischof oder einem Oberaufseher gemacht haben. An dieser Sache ist doch nichts dran. Deswegen machte er sie zu Sklaven. Er verlachte und verspottete sie, genauso wie es die Menschen heute tun. Genau die gleiche Sache. Der Glaube von Mose sah sie schon im verheißenen Land als gesegnetes Volk. Es mag ein harter Kampf sein, sie in die Verheißung hineinzubekommen, doch Mose erwählte, mit ihnen zu gehen. Oh, wie könnte ich mich darin vertiefen, doch mir läuft die Zeit davon. Gebt acht, es mag schwierig sein, diese Menschen zur Umkehr zu bringen, du musst bei ihnen wohnen, du musst einer von ihnen werden. Sie sind bereits so intellektuell, dass du sie nicht bewegen kannst, dort muss etwas geschehen. Das Übernatürliche muss vor ihren Augen gezeigt werden. Es wird schwierig sein, die Organisationen werden dich ablehnen und all solche Dinge werden geschehen. Es ist furchtbar, was du tun musst, dennoch treffe deine Wahl. Ich bin einer von ihnen. Sein Glaube bewirkte das. Sein Glaube hat gezündet. Jawohl, er sah es. Es war schwierig, sie hin zu der Verheißung zu bekommen, trotzdem erwählte er, mit ihnen zu gehen, ungeachtet dessen, was sie mit ihm taten und dass sie ihn ablehnten. Dennoch zog er mit ihnen aus. Ich hoffe, dass ihr es herauslest. In Ordnung. Gehe trotzdem mit ihnen. Sei einer von ihnen, das stimmt, denn es ist deine Pflicht. Es mag ein harter Kampf werden und vieles durchzumachen sein. Gehe trotzdem. Sein Glaube führte ihn dazu, die Entscheidung für das Wort und nicht für den Glanz zu treffen. Er nahm das Wort. Das bewirkte der Glaube von Mose. Wenn der Glaube auf die unangenehmsten Dinge Gottes schaut. Denkt daran, hier war der Glanz der Welt, das Höchste, der König der Welt zu sein. Doch wo waren diejenigen mit der Verheißung Gottes? In der Schlammgrube, Schlammgräber. Doch wenn der Glaube auf die unangenehmsten Dinge Gottes sieht, sind sie für ihn größer und wertvoller als das Beste, was die Welt aufweisen kann. Jawohl. Wenn der Glaube darauf schaut, wenn der Glaube es sehen kann, wenn der Glaube an das Wort, das geoffenbarte Wort sehen kann, dann bedeutet es ihnen mehr als der Glanz und ein Bischofsamt und alles, was man noch erwähnen kann. Das bewirkt der Glaube. Ihr könnt die sehen, die am schlimmsten dran sind, die Abgelehnten, die Verworfenen oder was auch immer. Mag es noch so schlimm sein, dennoch wird das für den Glauben 1 Million Mal mehr wert sein als das Beste, was die Welt hervorbringen kann. Amen. Deswegen singen wir das Lied: Ich werde den Weg mit der kleinen, verachteten Schar des Herrn gehen. Seht ihr? Denn der Glaube sieht, was Gott getan haben möchte. Oh, ich möchte, dass dies eindringt. Der Glaube schaut nicht auf die gegenwärtige Zeit. Der Glaube schaut nicht auf die Dinge hier. Der Glaube schaut danach aus, zu erkennen, was Gott möchte und handelt demgemäß. Das tut der Glaube. Er sieht, was Gott will und was Gott getan haben möchte. Und auf dieser Grundlage handelt der Glaube. Der Glaube ist eine Vision mit großer Reichweite. Er verliert sein Ziel nicht aus den Augen. Er behält das Ziel im Auge. Amen. Jeder gute Schütze weiß das. Er hat eine große Reichweite. Er ist ein Teleskop. Er ist ein Fernglas, mit dem man nicht in der Nähe herumschaut. Man gebraucht kein Fernglas, um auf die Uhr zu schauen. Dazu benötigt ihr es nicht. Doch ihr gebraucht ein Fernglas, um weit entfernt zu sehen. Und das tut der Glaube. Der Glaube ergreift das Fernglas Gottes, beide Seiten, das Alte und das Neue Testament, und sieht jede Verheißung, die er gab. Der Glaube sieht es schon aus weiter Entfernung. Der Glaube erwählt das, ungeachtet dessen, was die Gegenwart hier sagen mag. Er schaut auf das Ende. Er lässt seinen Blick nicht sinken, um herunterzuschauen. Er schaut auf. Er hält das Fadenkreuz genau auf das Wort gerichtet. Das ist es, was der Glaube tut. Das ist der Glaube in einem Menschen, der diese Dinge bewirkt. Gebt Acht! Was Pharao als großartig bezeichnete, bezeichnete Gott als Greuel. Pharao hätte sagen können: Schau her, Mose, du wirst der nächste Pharao. Ich übergebe dir das Zepter, wenn ich von hier gehe. Ich überreiche dir dieses Zepter, es gehört dir. Nun, das ist etwas Großartiges. Du wirst ein großer Mann sein, Mose. Du wirst der Bischof sein, du wirst dies oder das sein. Gehe nicht von uns, bleibe hier. Seht ihr? Er bezeichnete das als großartig. Gott aber sagte, dass es ein Greuel war. Nun, ihr Frauen und auch ihr Männer, denkt ein wenig nach. Was die Welt als großartig bezeichnet, nennt Gott Schmutz. Sagt die Bibel nicht, dass es ein Greuel ist, wenn eine Frau Männerkleidung trägt? Und ihr meint clever zu sein, wenn ihr das tut. Damit präsentierst du weibliches Fleisch. Für den Teufel. Das ist alles. Deswegen tut das nicht. Und ihr Männer, die ihr nach den Dingen der Welt lebt und euch an diese anschmiegt, ihr Männer, die ihr nicht genug Kühnheit besitzt, dass ihr eure Frauen dahin bringt, mit diesen Dingen aufzuhören, schämt euch. Ihr bezeichnet euch als Söhne Gottes? Solche sind meiner Meinung nach mit Sodomiten zu vergleichen. Ich will eure Gefühle nicht verletzen, sondern euch die Wahrheit sagen. Liebe ist korrigierend. Immer. Eine Mutter, die sich nicht um ihr Kind kümmert, es nicht korrigiert, schlägt und es zur Einsicht bringt, ist keine gute Mutter. Das stimmt. Gebt Acht, was jetzt geschieht. Mose sah dies durch seine Vision. Pharao sagte, das ist großartig. Gott sagte, das ist ein Greuel. Mose erwählte das, was Gott sagte. Gebt Acht, der Glaube schaut das an, von dem Gott möchte, dass ihr es anschaut. Der Glaube sieht das, was Gott sieht. Die Überlegung und die Sinne sehen das, was die Welt euch sehen lassen möchte. Beachtet die Verstandesüberlegung, das ist doch ganz logisch. Es ist doch vernünftig, dass dies, nun ist das nicht genauso gut? Genau das geschieht, wenn ihr die Sinne gebraucht, die im Gegensatz zum Wort Gottes sind. Das ist es, was die Welt euch sehen lassen möchte. Der Glaube jedoch schaut nicht darauf, der Glaube schaut auf das, was Gott gesagt hat. Ihr wisst, ihr legt die Verstandesüberlegung ab. Die Verstandesüberlegung sieht das, was die Welt euch sehen lassen möchte. Große Denominationen. Bist du ein Christ? Oh, ich bin ein Presbyterianer, ein Methodist, ein Lutheraner, ein Pfingstler oder was auch immer. Ich bin dies, ich bin jenes. Das sind die Sinne. Ich gehöre zur ersten Kirche, ich bin ein Katholik. Ich bin dies, ich bin das. Das sagt man. Nun, das sind die Sinne. Man sagt es gerne, weil es eine Denomination, etwas Großes ist. Nun, wir haben bestimmt mehr Mitglieder als jede andere Kirche auf der Welt. Aber es gibt nur eine echte Gemeinde, und der kann man nicht beitreten. Ihr werdet in sie hineingeboren. Wenn ihr hineingeboren worden seid, wirkt er, der lebendige Gott, durch euch, um sich kundzutun. Dort wohnt Gott, in seiner Gemeinde. Gott geht jeden Tag zur Gemeinde. Er lebt in der Gemeinde, er lebt in euch. Ihr seid seine Gemeinde. Ihr seid seine Gemeinde. Ihr seid die Stiftshütte, in der Gott wohnt. Ihr selbst seid die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und wenn der lebendige Gott in seinen Lebewesen lebt, dann ist euer Handeln von Gott. Wenn es nicht so ist, dann ist Gott nicht darin. Er würde euch nicht so handeln lassen, wenn er in seinem Wort, in seinem Bauplan gesagt hat, tue es nicht und ihr tut es doch. Seht, das ist verkehrt. Wenn ihr es leugnet, zeigt es, dass das Leben gar nicht in euch ist. Das stimmt. Der Glaube führte Mose zum Pfad des Gehorsams. Beachtet, dort ist der junge Pharao und dort ist der junge Mose, beide von ihnen mit einer Gelegenheit. Mose sah die Schmach des Volkes und erachtete sie als größeren Schatz, als ganz Ägypten zu bieten hatte. Er wurde durch Glauben geleitet und folgte dem, was sein Glaube an das Wort sagte. Hierdurch wurde er zu dem Pfad des Gehorsams geleitet und schlussendlich in die Herrlichkeit, unsterblich, niemals sterben, in die Gegenwart Gottes. Das Sichtbare, die Sinne und der Glanz führten Pharao zu seinem Tod und zur Zerstörung Ägyptens, seiner Nation, die sich seitdem nie wieder erhoben hat. Da habt ihr es. Seht auf dieses und ihr sterbt. Seht auf jenes und ihr lebt. Trefft jetzt eure Wahl. Das ist dasselbe, was Gott im Garten Eden vor Adam und Eva stellte. Durch Glauben müsst ihr eure Wahl treffen. Nun, beachtet, das Sichtbare führte Pharao in den Tod und zur Zerstörung seiner Stadt. Mose hatte durch seinen Glauben keine Angst vor dem Pharao. Seht ihr, es war ihm egal, was der Pharao sagte. Er fürchtete den Pharao nicht, genauso wenig wie seine Mutter und sein Vater ihre Drohungen fürchteten. Als Mose vor ihm bestätigt war, er war ja die Person, die Israel aus Ägypten befreien und herausführen sollte, fürchtete er sich nicht vor dem, was Pharao sagte. Er fürchtete sich nicht vor ihm. Amen, Amen, Amen. Seht ihr, was ich meine? Im Glauben ist keine Furcht. Der Glaube weiß es. Wie ich immer gesagt habe, er hat große, starke Muskeln und Haare auf der Brust. Der Glaube spricht, sei still, und jeder wird still. Das ist alles. Ich weiß, woran ich bin. Die anderen sagen, vielleicht ist es so. Ihr müsst euren Stand einnehmen und eure Muskeln zeigen. Das ist alles. Das macht der Glaube. Beachtet, Mose fürchtete Pharao nicht mehr, nachdem Gott seine Berufung bestätigt hatte. Mose glaubte, dass er dazu berufen war, doch als Gott ihm dort sagte, so ist es, ging er hin und bewies Pharao und allen anderen, dass er gesandt war, es zu tun, und Mose fürchtete sich nicht vor Pharao. Beachtet, dass der Pharao seine Weisheit gegenüber Mose einsetzte. Gebt acht, er sagte, ich sage euch was, ich schließe ein Abkommen mit euch. Nachdem die Plagen ihn aufgefressen hatten, sagte er, ich schließe ein Abkommen mit euch. Geht doch nur für 3 Tage, um ein wenig zu beten. Geht nur so weit, aber nicht weiter. Das haben die Sinnesüberlegungen dem Pharao eingegeben. Geht nur so weit, aber nicht weiter. Haben wir diese Art nicht auch heute? Wenn ihr nur der Gemeinde beitretet, reicht das aus. Doch der Glaube, den Mose hatte, war nicht ein Glaube, der nur so weit ging. Er sagte, wir alle ziehen aus. Wir gehen den ganzen Weg. Das stimmt. Wir gehen ins verheißene Land. Wir ziehen nicht nur aus von hier, machen eine Denomination und bleiben stehen. Wir gehen weiter. Amen. Ich gehe bis ins verheißene Land. Gott hat es uns verheißen. Wie viele Pharaos haben wir heute, die auf dem Podium stehen, Vorsteher von Organisationen, wenn ihr nur dies oder das tut, das genügt. Seht, nur so weit. Doch Mose antwortete, oh nein, 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 nein. Pharao sagte, nun, wenn ihr diese Art von Religion habt, dann sage ich euch, was ihr tun sollt. Nur du und die Ältesten gehen hin, um anzubeten. Nur du und die Ältesten gehen hin zur Anbetung. Ihr alle könnt diese Religion haben, aber verbreitet sie nicht unter dem Volk. Wisst ihr, was Mose sagte? Nicht eine Klaue soll zurückbleiben. Wir gehen den ganzen Weg. Wir gehen alle. Ich gehe nicht, es sei denn, sie gehen mit. Und solange ich hier bin, werde ich dir zu schaffen machen. Ich gehe nicht, es sei denn, dass auch sie gehen. So ist es. Oh, was für ein tapferer Knecht! Amen. Ich werde sie mit mir nehmen. Es genügt nicht, dass ich es habe und mich hinsetze und sage, das ist in Ordnung. Nein, wir möchten, dass das Volk mitgeht. Jeder von uns zieht mit. Amen. Er sagte, wir werden nicht eines unserer Schafe noch sonst etwas zurücklassen. Nicht eine Klaue wird zurückbleiben. Wir alle gehen ins verheißene Land, jeder von uns. Ob ihr eine Hausfrau oder eine geringe Magd seid, ob ihr eine alte Frau, ein junger oder ein alter Mann oder was auch immer seid, wir gehen trotzdem. Nicht einer von uns wird zurückbleiben. Amen. Jeder von uns zieht hinaus. Wir lassen uns von nichts aufhalten. Das stimmt. Die Religionen dort müssen wirklich in einer Debatte gewesen sein, nicht wahr? Mose glaubte nicht an diese Religion dort, die nur so weit geht. Nein, daran glaubte er nicht. Wir könnten uns den ganzen Tag damit befassen, doch nach einer Weile muss ich ja zu meinem Text kommen und zu predigen beginnen. Beachtet dies, wie herrlich, ich liebe es. Ihr wisst, schlussendlich sagte Pharao, zieht aus! Gott hatte ihn mit der Stimme von Mose geplagt. Er schlug alles, er tat alles, was getan werden sollte. Er ließ die Sonne mitten am Tag untergehen, er tat alles andere, er verdunkelte den Tag. Er brachte Frösche hervor, Flöhe, Läuse und alles andere, Feuer, Rauch und Tod in den Familien und so weiter. Er tat all das, bis Pharao schlussendlich sagen musste, zieht aus, nehmt alles, was ihr habt und geht. O, Preis sei Gott! Ich bin so froh, dass ein Mensch Gott so vollkommen dienen kann, dass der Teufel nichts mehr mit ihm anzufangen weiß. Das stimmt. Gehorcht Gott so vollkommen, bis der Teufel sagt, ach, geht weg! Ich will nichts mehr davon hören. So ist es. So vollkommen könnt ihr es tun. Seht, wenn Gott nicht zu Mose gestanden hätte, dann wäre er zum Gespött geworden. Doch Gott war dort, um zu bestätigen. Alles, was er aussprach, geschah. Pharao musste seine Stellung halten, denn ihr wisst, er war ja ein Bischof, deshalb musste er standhaft bleiben. Er konnte nicht Nein sagen, denn es geschah bereits. Er konnte es nicht leugnen, weil es bereits geschah. Deshalb sagte er endlich, zieht hinaus! Ich will euch nicht mehr hören! Geht hinaus von hier! Nehmt alles mit und geht! Nun, wir sehen Mose hier, nachdem Gott so viel für ihn getan hatte und ihm so viele Zeichen und Wunder gezeigt hatte. Nun, lasst uns dieses in den nächsten 15 Minuten darlegen. Gebt wirklich genau Acht. Mose kam an den Punkt, wo er, Gott hatte gesagt, ich bin mit dir, deine Worte sind meine Worte. Das habe ich dir bewiesen, Mose. Es gab keine Fliegen im Land, es war nicht die Zeit dafür, und du sagtest, lass Fliegen kommen, und es kamen Fliegen. Das ist Schöpfung. Wer außer Gott kann Dunkelheit über die Erde bringen? Du sprachst, Finsternis komme, und Finsternis war da. Du sagtest, lass Frösche kommen, und Frösche waren sogar in Pharaos Haus und in den Betten. Man türmte sie zu großen Haufen auf. Schöpfer, ich habe durch dich gesprochen, Mose, und bewirkte, dass mein Wort, das über deine Lippen kam, erschuf. Ich habe dich dem Pharao gegenüber tatsächlich zu einem Gott gemacht. Jawohl, dies alles habe ich getan. Und hier kamen sie an eine Stelle, eine kleine Prüfung tauchte auf, und Mose begann zu schreien, »Was soll ich tun?« Ich möchte, dass ihr Acht gebt. Dies hier ist eine große Lektion. Ich liebe es. Wir lesen hier, dass die Kinder Angst bekamen, als sie sahen, dass der Pharao hinter ihnen her war. Sie waren pflichtgetreu im Dienst. Gott hatte alles vollkommen erfüllt. Jetzt brachte er sie auf die Reise. Er brachte die Gemeinde zusammen. Sie waren herausgerufen worden. Sie kamen aus jeder Denomination. Sie alle kamen zusammen. Mose ging hin und hatte gesagt, »Herr, was muss ich tun?« Er hatte gesagt, »Nun, tue dies, in Ordnung, gehe vorwärts. Nun, Mose, du weißt, ich habe dich berufen, dies zu tun.« »Ja, Herr.« »In Ordnung, geh hin und sprich dies aus, es wird geschehen, hier kommen die Fliegen.« »Sprich das, hier ist es. Tu dies, und es geschieht.« Alles war, »So spricht der Herr, so spricht der Herr, so spricht der Herr.« Nun, ich habe sie auf den Weg gebracht, sie sind alle herausgerufen worden, die Gemeinde ist versammelt, ich habe sie auf die Reise geschickt. Nun, Mose, bring sie hinüber. Ich habe es dir aufgetragen. Ich werde mich hinsetzen und ein wenig ausruhen. Mose sagte, Herr, sieh, wer dort kommt. Dort kommt Pharao. Die Leute sind alle, was muss ich tun? Was muss ich tun? Seht, Handeln Menschen nicht genau auf diese Weise? Jawohl, sie fangen an zu rufen, was soll ich tun? Wir sehen, dass Mose hier die Natur des Menschen deutlich zum Ausdruck bringt, der immer will, dass Gott sich hinter ihn stellt und ihn dazu drängt, etwas zu tun. So sind wir heute. Nachdem wir all das gesehen haben, was wir gesehen haben, wollt ihr immer noch, dass Gott euch dazu drängt, etwas zu tun. Mose war etwas nachlässig und sagte, Gott, ich werde dich fragen und sehen, was du dazu sagst. Ja, wenn du in Ordnung sagst, dann werde ich es auch sagen. Doch Gott hatte ihn für diese Arbeit bestimmt und bewiesen, dass er mit ihm ist. Und hier ist er, es kommen Umstände auf, und schon beginnt er zu schreien, was kann ich tun? Herr, was kann ich tun? Nun, denkt daran, er hatte bereits geweissagt, denn er sprach, diese Ägypter, die ihr heute seht, werdet ihr nie wiedersehen. Direkt danach begann er zu schreien, Gott, was können wir tun? Nachdem er in solch guter Weise geweissagt hatte. Seht, er hatte ihnen schon gesagt, was geschehen würde. Wenn das Wort Gottes in ihm war, dann war es in ihm. Wenn er es ausspreche, würde es tatsächlich geschehen. Was er sagte, würde geschehen. Und doch begann er auszuschreien, was soll ich nur tun? Oh, genau so ist unsere menschliche Natur. Genau so bin ich. Genau so bin ich. Er hatte bereits bewiesen, was du aussprichst, wird geschehen. Ich bin mit dir. Hier kam auf einmal ein Umstand auf. Was soll ich tun? Was soll ich tun, Herr? Herr, wo bist du? Hörst du mich? Was soll ich tun? Er hatte ihn bereits beauftragt, bestätigt und bewiesen und alles durch ihn gewirkt und dennoch, Gott! Oh, das macht deutlich, dass der Mensch ruhen will und sich von Gott anschieben lassen möchte. Er wusste doch, dass Gott ihn für diese Aufgabe gesalbt hatte und dass Gott seine Aussagen klar bestätigt hatte. Die Zeit, das Volk zu befreien, war da. Gott hatte sie durch seine Zeichen und Wunder alle in einer Gruppe zusammengebracht. Folgt ihr mir? Er brachte sie als eine Gruppe zusammen und bestätigte seine Aussagen. Die Schrift sagt es so. Hier war das Zeichen, hier war der Beweis, all das, wovon er sprach. Dann kam er zu ihnen als ein Prophet. Was er auch aussprach, Gott bestätigte es, sogar durch Erschaffen. Fliegen wurden hervorgebracht und Dinge kamen in Existenz. Alles, was er ihm verheißen hatte, hatte er dort getan. Doch er wollte auf das So spricht der Herr warten. Er hätte wissen müssen, dass bereits die Bestätigung seiner Berufung So spricht der Herr war. Sein Auftrag, zu dem er bestimmt gewesen ist, war So spricht der Herr. Könnt ihr es begreifen? Warum wartete er noch auf das So spricht der Herr? Er fragte, Herr, was kann ich tun? Ich habe diese Kinder herausgeführt bis hierhin. Hier sind die Umstände, Pharao kommt. Sie werden alle sterben. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Er hatte bereits vorausgesagt, was sie tun würden. Er hatte genau gesagt, was geschehen würde. Er sagte das Ende der Nation voraus, in der er aufgewachsen war. Ich hoffe, ihr versteht es. Mose hatte bereits gesagt, ihr werdet sie nicht wiedersehen. Gott wird sie zerstören. Sie haben euch lange genug verspottet. Gott wird sie zerstören. Er hatte bereits vorausgesagt, was mit ihnen geschehen würde, und trotzdem, Herr, was soll ich tun? Seht ihr die menschliche Natur hier? Was soll ich tun? Ich werde auf das So spricht der Herr warten. Jawohl, ich werde sehen, was der Herr sagt, und dann werde ich es tun. Denkt daran, genau zu der Zeit kam dort ein Pharao hervor, der Josef nicht kannte. Da trat Mose auf und sagte das Ende der Nation voraus. Und jetzt war er dort angelangt, wo es stattfinden sollte, und dann ruft er, was soll ich tun, Herr, was soll ich tun? So ist die menschliche Natur, genau so ist die menschliche Natur. Was soll ich tun? Er hatte bereits geweissagt, Gott hatte alles bestätigt, was er aussprach, er war für diese Aufgabe berufen. Warum hat er noch fragen müssen, was soll ich tun? Dort war eine Not, nun war es seine Aufgabe, diesbezüglich das Wort zu sprechen. Gott wollte, dass Mose die Gabe des Glaubens betätigte, die er ihm gegeben hatte. Gott hatte sie bestätigt. Es war die Wahrheit. Gott wollte, dass die Menschen erkannten, dass er mit Mose ist. Und er wartete dort und sprach, »Nun, Herr, ich bin nur ein Kind. Sprich jetzt zu mir, dann gehe ich hin und tue es. Ich brauche das, so spricht der Herr. Bruder, ist das, so spricht der Herr? Ja, Bruder Mose, das ist, so spricht der Herr. Jawohl, jetzt haben wir es, das, so spricht der Herr.« Und es geschah, es hat nie versagt, niemals hat es versagt, nie. Hier sind dann gewisse Umstände aufgekommen. Nun, er hat sie auf die Reise gebracht. Die Gemeinde ist bereits herausgerufen. Er brachte sie auf die Reise, sie kamen vorwärts, und Mose begann zu schreien, »Herr, ist es, so spricht der Herr, was soll ich tun?« »In Ordnung.« Gott wollte, dass Mose an die Gabe glaubte, die er in ihn hineingelegt und die er bereits klar bestätigt hatte. Gott hatte Mose und dem Volk durch das Wort und die Dinge, die ausgesprochen wurden und geschahen, klar bewiesen, dass er es war. Es war klar bestätigt. Er brauchte sich darüber keine Sorgen mehr zu machen. Es war nicht nötig, dass er sich darüber noch Gedanken machte, denn es war bereits geklärt. Er hatte diese Dinge bereits getan. Er hatte bereits durch die Fliegen und die Läuse, die er ins Dasein gesprochen hatte, bewiesen, dass das Wort Gottes in ihm war. Doch hier fragt er, was zu tun sei, als die Umstände so direkt vor ihm aufkamen. Du liebe Zeit! Ich hoffe, dass dies tief in uns eindringt und dass wir sehen können, wo wir uns befinden. Das bewirkt doch, dass man sich wirklich klein vorkommt, wenn man über Mose nachdenkt, über seine Fehler spricht und dann auf unsere schaut. Dort stand er. Er wusste, dass nach der Schrift dies die Stunde war und der Tag, an dem das geschehen würde. Er wusste auch, dass Gott ihm in einer Feuersäule begegnet war. Diese ging zum Volk hinunter und verrichtete diese Wunder. Alles, was er aussprach, geschah. Sogar Dinge wurden erschaffen. Er tat Dinge, die nur Gott tun kann, und zeigte dadurch, dass seine Stimme die Stimme Gottes war. Hier gab es Umstände bei dem Volk, das er herausführte, um es ins verheißene Land zu bringen. Und dann stand er da und schrie, was soll ich tun? So ist der Mensch. Wie Bruder Roy Slaughter, ich glaube, er sitzt dort hinter der Tür, mir einmal etwas erzählte, was jemand mir angetan hatte, und ich sagte, ich tat dies und jetzt das. Er sagte, Bruder Branham, heute lässt du zu, dass sie sich an deine Schulter lehnen und morgen wirst du sie tragen. So ist es mit den Menschen. Heute lehnen sie sich an deine Schulter, morgen wirst du sie tragen. Genauso war es bei Mose. Gott musste ihn tragen, nachdem er ihn eingesetzt und bewiesen hatte, dass er es tat. Das Volk hätte sagen müssen, Mose, sprich das Wort. Ich habe gesehen, dass du es dort getan hast. Gott hat dich dort bestätigt. Du bist heute derselbe. Amen. Tue es. Amen. Er hätte es wissen müssen, aber er wusste es nicht. Nun gut. Wie es damals war, so ist es jetzt. Es muss Gott einfach gereicht haben. Gott muss dessen überdrüssig geworden sein. Er sagte, »Warum schreist du deswegen zu mir? Habe ich meine Legitimation nicht bereits bewiesen? Habe ich dir nicht gesagt, dass ich dich gesandt habe, um diese Aufgabe auszuführen? Habe ich dir nicht gesagt, hinzugehen und dies zu tun? Habe ich nicht verheißen, dass ich dies tun würde, dass ich mit deinem Mund sein werde, dass ich durch dich sprechen und dieses wirken werde und du die Zeichen und Wunder vollführen wirst? Habe ich es nicht verheißen? Habe ich nicht genau das getan und jeden Feind um dich herum zerstört? Jetzt stehst du da am Roten Meer, auf dem verordneten Weg, wie ich dir zu tun geboten habe, und dann rufst und schreist du zu mir, glaubst du mir nicht? Siehst du nicht, dass ich dich gesandt habe, dies zu tun? Oh, so sind wir Menschen. Er muss dessen also wirklich überdrüssig geworden sein. Er sprach, du weißt, dass du das benötigst. Du weißt, dass du diese Kinder in das verheißene Land hinüberbringen sollst. Jetzt bist du in eine Ecke gedrängt, da gibt es nichts, was du tun kannst. Hier ist eine Not. Warum schreist du deswegen zu mir? Weshalb schaust du zu mir auf? Weshalb rufst du deswegen zu mir? Habe ich es nicht dem Volk bewiesen? Habe ich es nicht dir gegenüber bewiesen? Habe ich es nicht gesagt? Ist es nicht schriftgemäß? Habe ich nicht verheißen, dieses Volk in das Land zu bringen? Habe ich dich nicht gerufen und dir gesagt, dass ich es tun werde? Habe ich dich nicht gerufen und dir gesagt, dass ich dich sende, es zu tun, und dass nicht du es bist, sondern ich? Ich gehe hin und werde mit deinen Lippen sein. Was du auch aussprichst, werde ich bestätigen und beweisen. Habe ich es nicht getan? Wenn nun irgendeine Kleinigkeit aufkommt, warum benimmst du dich dann wie ein Kind? Du solltest ein Mann sein. Sprich zum Volk. Amen. Dann geht vorwärts. Amen. Da habt ihr es. Schrei nicht, sprich. Amen. Oh, das mag ich. Warum schreist du deswegen zu mir? Sprich zum Volk und geht vorwärts zu eurem Ziel. Was immer es ist, ob Krankheit oder die Auferweckung von Toten oder was immer es ist, sprich. Ich habe es bewiesen. Sprich zum Volk. Was für eine Lektion. Was für eine Lektion. Bei diesem Abschnitt der Reise, wo wir uns jetzt befinden. Schaut, wo wir jetzt sind. Jawohl, beim dritten Zug. Erkennt, wir sind direkt hier an der Tür des Kommens des Herrn. Er war für den Auftrag gesalbt und wartete dennoch auf das, so spricht der Herr. Es muss Gott einfach gereicht haben. Er sagte, schreie nicht mehr, sprich, ich habe dich gesandt. O Gott, was sollte diese Gemeinde heute Morgen sein? Mit Gottes vollkommener Bestätigung, mit der Feuersäule, mit Zeichen und Wundern, in jeder Weise, wie es in den Tagen Sodoms war. Er sagte, dass es wiederkehren wird. Hier ist die Welt in dieser Verfassung, die Nation ist in dieser Verfassung, die Frauen sind in dieser Verfassung, die Männer sind in dieser Verfassung, die Gemeinde ist in dieser Verfassung. All das liegt vor, die Elemente, die Zeichen, fliegende Untertassen und Ähnliches am Himmel, alles Mögliche an geheimnisvollen Dingen, das Meer braust, Flutwellen, Menschenherzen versagen, Furcht, eine Zeit der Ratlosigkeit, Nöte unter den Nationen, der Abfall der Gemeinde. Und der Mensch der Sünde erhebt sich, der sich über alles stellt, was Gott betrifft, er, der im Tempel Gottes sitzt und sich selbst zur Schau stellt. Du, liebe Zeit, dies ist in diese Nation gekommen. Die Kirche hat sich organisiert. Alle versammelten sich wie Dirnen zu der Hure. Es ist die gleiche Art von Hurerei. Was ist Hurerei? Den Frauen zu gestatten, ihr Haar zu schneiden und Shorts zu tragen, den Männern und Predigern zu gestatten, dies und das zu tun, ein soziales Evangelium zu haben. Seht ihr nicht, dass dies Ehebruch gegen das wahre Wort Gottes ist? Und Gott hat uns sein wahres Wort gesandt, unabhängig von einer Denomination, es ist nicht gebunden, und gab uns die Feuersäule, den Heiligen Geist, der nun schon 30 Jahre lang mit uns ist. Alles, was er voraussagte und aussprach, ist genauso eingetroffen, wie er es gesagt hat. Sprich zum Volk, lasst uns vorwärts gehen. Amen. Wir haben ein Ziel, das ist die Herrlichkeit. Lasst uns dorthin gehen. Wir sind auf dem Weg ins verheißene Land. Alle Dinge sind denen möglich, die glauben. Sprich zu den Menschen. Habe ich es nicht bewiesen? Habe ich nicht sogar mein Bild unter euch aufnehmen lassen und alles andere getan, das getan werden konnte, um zu beweisen, dass ich mit euch bin? Haben nicht die Zeitschriften vor einigen Wochen den Artikel veröffentlicht von dem, was du hier am Pult 3 Monate zuvor angekündigt hast, was geschehen würde, und dann geschah es und wurde bestätigt? Sogar die Wissenschaft weiß davon. All das, was ich getan habe, und du wartest immer noch. Sprich zum Volk und geht vorwärts, eurem Ziel entgegen. Amen. Hat nicht Nathan, der Prophet, einmal zu David gesagt, als er da saß und David den gesalbten König sah, »Tu alles, was in deinem Herzen ist, denn Gott ist mit dir.« Er sagte David, »Tu alles, was in deinem Herzen ist, Gott ist mit dir.« Josua war gesalbt, das Land für Gott und für sein Volk einzunehmen. Der Tag war kurz und er benötigte mehr Zeit, um die Aufgabe, für die er gesalbt und beauftragt war, auszuführen. Josua ein Mann, er war gesalbt. Gott sagte zu ihm, »Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein.« Amen. Dieses Land werde ich ihnen geben. Ich möchte, dass du dort hinübergehst und die Amalekiter und alle anderen ausfegst. Auch die Philister, die Perisiter und alle anderen, fege sie aus. Ich bin mit dir. Kein Mensch wird vor dir standhalten können alle Tage deines Lebens. Kein Mensch wird dich hindern können. Gehe dort hinein. Dann zog Josua das Schwert und sagte, folgt mir. Er ging hinüber und begann dort zu kämpfen. Was war es? Er schlug den Feind in die Flucht. Es gab hier kleine Gruppen und dort kleine Gruppen. Wenn die Nacht hereinbrach, würden sie sich alle zu einer Garnison zusammenschließen und mit großer Macht ihm entgegentreten. Die Sonne ging gerade unter. Er benötigte mehr Licht. Die Sonne ging gerade unter. Er fiel nicht auf seine Knie und sagte, »Herr Gott, was soll ich tun? Was soll ich tun?« Er sprach. Er hatte ein Anliegen und sprach, »Sonne, stehe still!« Er schrie nicht. Er gebot, »Sonne, stehe still, ich habe dieses Anliegen, ich bin der Knecht des Herrn, bin für diese Aufgabe gesalbt, und ich habe ein Anliegen, stehe still und höre nicht auf zu scheinen, Mond, bleibe du stehen, wo du bist«, bis der Kampf durchgekämpft und die ganze Sache erledigt war. Die Sonne gehorchte ihm. Kein Schreien, er sprach zur Sonne und sagte, »Stehe still, Sonne, und bleibe dort, und du, Mond, bleibe, wo du bist.« Er hat nicht geschrien, »Was kann ich jetzt tun, Herr? Gib mir etwas mehr Sonnenlicht.« Er benötigte das Sonnenlicht, deswegen gebot er, und die Sonne gehorchte ihm. Er gebot der Sonne, stillzustehen. Simson, der gesalbt und von Gott eingesetzt war, dem die Gabe der Kraft gegeben wurde, Er war dazu bestimmt, die Nation der Philister zu zerstören. Er war dazu bestimmt und auf Erden geboren und von Gott gesalbt, die Philister zu zerstören. Eines Tages erwischten sie ihn auf dem Feld, ohne sein Schwert, ohne seinen Speer. 1000 bewaffnete Philister stürmten zur gleichen Zeit auf ihn los. Fiel er nieder und sagte: »O Herr, ich warte auf eine Vision. O Herr, was muss ich tun? Gib mir Weisung, was ich tun soll.« Er wusste, dass er ein Anliegen hatte. Er fand nichts anderes als einen alten Eselskinnbacken, und damit erschlug er 1000 Philister. Amen. Er schrie nicht zu Gott, er gebrauchte seine gesalbte Gabe. Er wusste, dass er für diese Aufgabe gesandt war. Er wusste, dass er dafür geboren war. Er wusste, dass er mit einer Gabe gesalbt war, und er erschlug 1000 Philister. Er schrie nicht zu Gott. Gott hatte ihn bestimmt und dies durch andere Dinge, die er schon getan hatte, bestätigt. Er war ein bestätigter, gesalbter Knecht Gottes, der die Philister zerstören sollte, und er tat es. Egal wie die Umstände waren, er tat es. Er bat um gar nichts. Es war seine Aufgabe. Gott handelte durch ihn. Er hob diesen Eselsknochen auf und schlug die Philister. Ein einziger Hieb mit diesem Ding auf einen dieser fast 4 Zentimeter dicken Messinghelme hätte den Knochen in 1 Million Stücke zerspringen lassen. Doch er schlug damit 1000 von ihnen nieder und tötete sie und hatte ihn danach immer noch in seiner Hand. Er stellte keine Fragen, er schrie nicht, er sprach, er vernichtete sie. »Bezwinge die Philister. Kann ich die Philister bezwingen, Herr? Ich weiß, du hast mich gesandt, es zu tun, Herr. Ja, Herr, ich weiß, du hast mich gesandt, die Nation der Philister zu zerstören. Jetzt haben mich 1000 von ihnen umgeben, und ich habe nichts. Was soll ich jetzt tun, Herr?« Oh, nichts konnte ihn hindern. Er war gesalbt für das Werk. Nichts kann euch schaden. Nein, nicht eine Sache. Halleluja. Er nahm das, was er hatte, und schlug auf sie ein. Das stimmt. Als der Feind ihn eingeschlossen hatte und sagte: »Jetzt haben wir ihn innerhalb der Mauern, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn hier drinnen mit dieser Frau. Wir haben die Stadttore überall ringsum geschlossen. Er kann nicht mehr heraus. Wir haben ihn.« Simson schrie nicht: »O Herr, Sie haben mich jetzt mit dieser Denomination eingesperrt. Was soll ich jetzt tun? Ich habe mich mit Ihnen verbündet. Was soll ich nur tun?« Das tat er nicht. Er ging einfach hin, riss das Stadttor herunter, legte es auf seine Schultern und ging damit fort. Amen. Er war für die Aufgabe gesalbt. Er war von Gott gerufen. Sie haben ihn nicht eingezäunt, nein, wirklich nicht. Er nahm das Tor mit sich. Er betete nicht darum, er fragte Gott nicht, ob er es tun sollte oder nicht, es gehörte einfach zu seiner Aufgabe. Amen, Amen, Amen. Das war einfach nur seine Pflicht. Warum zu mir schreien? Sprich und gehe vorwärts. Amen. Schreie nicht, sprich. Er hatte jetzt aufgehört zu jammern und zu wimmern. Er sollte alt genug sein, um zu sprechen. Das stimmt. Er wusste, dass seine gesalbte Gabe der Kraft jeden Philister, der ihm entgegentrat, zerstören konnte. Amen. Aber wir wissen das nicht, seht ihr? Wir sind immer noch kleine Babys mit der Flasche im Mund. Doch er wusste es. Er wusste, dass Gott ihn zu diesem Zweck hervorkommen ließ. Nichts konnte vor ihm standhalten, alle Tage seines Lebens. Nichts konnte ihn zerstören. Er war zu diesem Zweck aufgewachsen, so wie Mose. Nichts konnte ihn aufhalten. Weder Amalekiter noch andere konnten ihn aufhalten. Er war auf dem Weg in das verheißene Land. Simson wusste, dass er sich auf dem Weg befand. Josua wusste, dass er das Land einnehmen wird. Er war bestätigt. Gottes Wort verhieß es und der Heilige Geist war dort, um es zu bestätigen. Er befand sich auf seinem Wege und es gab nichts, was sich ihm in seinen Weg stellen konnte. Nein, er war dort mit Gott, um seine Aufgabe auszuführen. Nichts konnte sich ihm in den Weg stellen. Daher hob er die Stadttore einfach auf und legte sie auf seine Schulter. Sie wogen vielleicht etwa 4, 5 Tonnen und ging auf die Spitze des Hügels und setzte sich darauf. Nichts konnte sich ihm in seinen Weg stellen. Er hatte eine von Gott gesalbte Gabe. Er brauchte nicht auszuschreien: »Herr, was muss ich jetzt tun?« Er war bereits gesalbt, es zu tun. Das war »So spricht der Herr«. »Werde sie los!« Halleluja! »Werde sie los! Ich habe dich zu diesem Zweck hervorgebracht. Amen!« »Was muss ich tun, Herr? Was soll ich hier am Roten Meer tun?« »Sagte ich dir nicht, dass ich dir dort einen Berg als Zeichen gebe? Zu diesem Berge wirst du zurückkommen. Du wirst diese Kinder in das Land hineinbringen. Habe ich dich nicht zu diesem Zweck gerufen? Warum sorgst du dich um irgendetwas, das im Weg steht? Sprich und bewege dich vorwärts. Amen und Amen. Ja, ich habe dich zu diesem Zweck gerufen. David wusste, dass er gesalbt und bestätigt war, um ein guter Schütze zu sein. Sie wussten, dass er ein guter Schütze war. David war gesalbt, er wusste es. Als er vor Goliath stand, schrie er nicht, »Oh Gott, was muss ich jetzt tun? Ich weiß, was du in der Vergangenheit getan hast. Du hast mich einen Bären töten lassen, du hast mich einen Löwen töten lassen. Aber was ist mit diesem Goliath dort drüben?« Das tat er nicht. Er sprach einfach. Was sagte er? »Dir wird es ergehen wie jenen.« Er sprach und ging vorwärts. Er hat nicht gebetet, er hat kein Opfer dargebracht, er wusste, dass er gesalbt war. Amen. Er war gesalbt und die Schleuder hat sich als der rechte Gegenstand erwiesen. Er hatte Glauben an seine Salbung, er hatte Glauben, dass Gott den Stein genau in die Mitte des Helmes lenken kann. Das war die einzige Stelle, an der er getroffen werden konnte. Er stand dort. Er wusste, dass er ein guter Schütze war. Amen. Er wusste, dass Gott ihn dazu gemacht hatte. Amen. Er wusste, dass er einen Löwen getötet hatte, er wusste, dass er einen Bären getötet hatte, das betraf den Besitz seines irdischen Vaters, doch hier geht es um den Besitz seines himmlischen Vaters. Amen. Er fiel nicht nieder und sagte, »Was muss ich tun, Herr?« Er sprach und sagte, »Dir wird es ergehen wie dem Löwen und dem Bären. Ich komme jetzt.« Amen. Ehre sei Gott. Jawohl. Er sprach und ging vorwärts, um diesem Goliath zu begegnen, ungeachtet seiner Größe. Er war ein kleiner, rötlich aussehender Kerl, wisst ihr? Er war nicht sehr groß. Er sah auch nicht besonders gut aus, ein kleiner, etwas schmächtiger Kerl. Die Bibel sagt, dass er rötlich war. Also ungeachtet seiner Größe und seiner vermeintlichen Fähigkeit, dies zu tun. Ihr wisst, der Bischof sagte ihm, »Schau her, Sohn, dieser Mann ist ein Theologe. Er ist ein Kämpfer. Er ist als Kämpfer geboren. Von Jugend auf war er ein Kämpfer. Du bist ihm nicht gewachsen.« Seine Brüder sagten, »Oh, du frecher Kerl, kommst hierher, um so etwas zu tun. Geh wieder nach Hause.« Das machte ihm nichts aus. Warum? Er wusste, dass er gesalbt war. Der Gott, der mich von dem Löwen, der Gott, der mich aus den Klauen des Bäres befreit hat, wie viel mehr wird er mich von diesem Philister befreien? Ich komme jetzt. Ich trete dir entgegen im Namen des Herrn, des Gottes Israels. Amen. Er hat nicht durchgebetet, er war schon durchgebetet. Gott hatte ihn schon vor Grundlegung der Welt durchgebetet. Er war für die Aufgabe gesalbt. Er musste sprechen und vorwärts gehen. Mehr musste nicht getan werden. Sprich und geh vorwärts. Mehr bedurfte es nicht. Seine denominationellen Brüder, die Spötter, waren auch dort, wie ihr wisst. Oh ja, sie standen dort, spotteten, machten sich lustig und sagten, ihr wisst, es waren seine Brüder, »Du bist einfach nur dreist.« Das machte ihm überhaupt nichts aus. Du willst dich nur von allen anderen unterscheiden. Du willst dich einfach nur hervortun. Wenn das ein Hervortun gewesen sein sollte, dann wäre es so. Doch sie sahen es nur von der verstandesmäßigen Seite. David wusste, dass das Salböl auf ihm war. Ihm machte es nichts aus. Er sagte, »Dem Philister wird es ergehen wie dem Bären und dem Löwen. Daher trete ich ihm jetzt entgegen.« Er sagte es voraus, ehe es geschah. Was hatte er getan? Er hatte den Bären getötet, er hatte den Löwen getötet. Womit hatte er den Löwen niedergeschlagen? Mit einer Schleuder. Und dann tötete er den Löwen mit einem Messer. Das gleiche tat er mit Goliath. Mit einem Stein schlug er ihn zu Boden, zog sein Schwert und hieb ihm den Kopf ab, genau dort vor allen. Was sagte er voraus, ehe es geschah? Dir wird es ergehen wie ihnen. Warum? Er sprach das Wort, dass es so sein würde, dann ging er vorwärts, um es zur Erfüllung zu bringen. Amen. O Bruder, er hat gesprochen und die Situation an jenem Tag unter Kontrolle gebracht. Wenn es je eine Zeit gab, in der die Menschen sprechen sollten, dann ist es jetzt. Ich komme zum Schluss. Habt mit mir noch ein paar Minuten Geduld. Ich habe mir noch einige Dinge und Schriftstellen aufgeschrieben, zu denen ich noch kommen möchte. Petrus schrie nicht, als er einen Mann fand, der genug Glauben hatte, um geheilt zu werden, der dort an der Pforte lag, die die Schöne genannt wurde. Er warf sich nicht nieder, um die ganze Nacht oder den ganzen Tag hindurch zu beten und zu sagen, »Herr, ich bitte dich jetzt, hilf du diesem armen, lahmen Mann. Ich sehe, dass er Glauben hat. Ich weiß, er ist gläubig. Ich habe ihn gefragt und er sagte, dass er Glauben hat. Er glaubt, was ich ihm sage. Ich habe ihm erzählt, was du getan hast und ich meine jetzt, Herr, kannst du mir für ihn das »So spricht der Herr« geben?« Nein, er wusste, dass er ein gesalbter Apostel war. Er wusste, dass Jesus Christus ihn beauftragt hatte, »Heilt die Kranken, weckt die Toten auf, macht die Aussätzigen rein, treibt Teufel aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es weiter. Er sagte, Petrus, geh hin und tue das. Er brauchte nicht durchbeten, er war beauftragt. Was sagte er? Er sagte, im Namen Jesu Christi. Er sprach den Namen Jesus Christus aus. Der Mann lag dort. Dann nahm er ihn bei der Hand und sagte, stell dich auf deine Füße. Er hielt ihn dort, bis seine Fußknochen gestärkt waren und er anfangen konnte zu gehen. Wie kam das? Er hatte nicht die Nacht durchgebetet, er schrie nicht zu Gott, denn er wusste genau, dass er von den Lippen Jesu Christi für dieses Werk gesalbt worden war. Er sprach und hob ihn auf, denn er wusste, dass er zu diesem Zweck als Apostel gesalbt war. Die Leute, die in seinem Schatten lagen, sagten nicht, »O komm, Apostel Petrus, schreie und bete das Gebet des Glaubens über uns zu Gott.« Nein, nein, das sagten sie nicht. Sie wussten, dass er ein gesalbter und bestätigter Apostel Gottes war. Deshalb sagten sie, »Wir legen uns einfach in seinen Schatten. Du brauchst kein Wort zu sagen. Wir wissen, wir glauben es.« In ihnen war Leben. Der Apostel konnte nicht zu allen gelangen. Und sie selbst, sie hatten Anteil an der Sache. Mose sagte, nicht nur ich, sondern wir alle ziehen weg. Wir alle haben etwas zu tun. Wir alle müssen gesalbt sein. Sie sahen den Apostel dort stehen. Sie sahen, wie er den kranken Mann heilte und die Dinge, die er tat. Sie wussten, dass er nicht zu ihnen gelangen konnte. Sie sagten nicht, Petrus, komm und bete und warte doch, bis du das So spricht der Herr hast. Dann komm und sag mir, was der Herr sagt. Sie sagten, wenn wir nur in seinem Schatten liegen können, denn derselbe Gott, der in Jesus Christus war, ist in ihm. Wir sehen, dass die gleichen Dinge geschehen. Sie berührten den Saum des Gewandes Jesu und lagen in seinem Schatten, und Jesus war in diesem Mann. Wenn dieser Schatten auf uns fällt, werden wir geheilt werden. Die Bibel sagt, dass jeder von ihnen geheilt wurde. Keine Gebetsstunde die Nacht hindurch, in der man sagt, Herr, soll ich hingehen und im Schatten dieses Apostels liegen? Nein, sie wussten es. Das Licht hatte sie getroffen. Ihre Herzen waren erfüllt. Ihr Glaube war entfesselt. Amen. Sie glaubten es, sie sahen es. Mit den Taschentüchern des Paulus war es genauso. Nun, zum Schluss kommend. Jesus schrie nicht, als man den besessenen Jungen zu ihm brachte, der Epilepsie hatte und ins Feuer fiel. Er sagte nicht, Vater, ich bin dein Sohn, du hast mich jetzt hierher gesandt, dies und das zu tun. Kann ich diesen Jungen heilen? Das sagte er nicht. Er sprach, Satan, komm aus ihm heraus. Er sprach, und der Junge wurde gesund. Als er Legion begegnete, in welchem 2000 Teufel waren, hat nicht Jesus geschrien, es waren die Teufel, die geschrien haben. Wenn du uns austreibst, dann gestatte uns, in diese Schweineherde zu fahren. Jesus sagte nicht, Vater, bin ich imstande, das zu tun? Er sagte, kommt aus ihm heraus, und die Teufel ergriffen die Flucht. Sicher, er wusste, dass er der Messias ist. Am Grab des Lazarus, er war schon 4 Tage tot, sagten sie, wenn du hier gewesen wärst, Herr, dann wäre er nicht gestorben. Er sprach, ich bin die Auferstehung und das Leben. Amen. Nicht wo, wann und wie. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er tot ist. Amen. Er wusste, wer er war. Er wusste, was er war. Er wusste, dass er Immanuel war. Er wusste, dass er die Auferstehung war. Er wusste, dass er das Leben war. Er wusste, dass in ihm die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnte. Er sah die geringen Menschen dort und er sah, was Gott ihm aufgetragen hat zu tun. Dort war er. Er ging dorthin. Er sagte nicht, wartet, ich kniee nieder und ihr alle kniet auch nieder und betet. Er fragte, glaubt ihr, dass ich imstande bin, es zu tun? Amen. Danach fragte er. Es ging nicht um ihn, es ging um sie. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, der in die Welt kommen sollte. Oh, dort ist er identifiziert. Etwas muss geschehen. Lazarus, komm heraus! Er sprach, und ein toter Mann kam heraus. Nicht, kann ich? Er sprach nur. Als der Glaube da war, geschah die Sache. Er sprach, und die Blinden sahen, die Lahmen gingen, die Tauben hörten, Teufel schrien und kamen heraus, die Toten wurden auferweckt, all das. Warum? Er betete nicht durch, er war der gesalbte Messias. Er war der Messias. Er wusste, dass er es war. Er kannte seine Stellung. Er wusste, wozu er gesandt war. Er wusste, dass der Vater ihn für die Gläubigen als den Messias ausgewiesen hatte. Und wenn er einen solchen Gläubigen traf, der glaubte, sprach er nur das Wort. Teufel flohen davon. Jawohl. Sprich, Schrei nicht, sprich. Amen. Er kannte seine von Gott gegebenen Rechte, doch wir nicht. Er wusste, wer er war, wir nicht. Mose hatte es vergessen, Simson begriff es, andere begriffen es, Josua begriff es, Mose hatte es vergessen. Gott musste seine Aufmerksamkeit darauf lenken. Er sagte, »Warum schreist du zu mir? Ich sandte dich, das Werk zu tun. Sprich und gehe deinem Ziel entgegen. Ich habe dir gesagt, dass du zu diesem Berg kommen wirst. Nimm die Kinder und führe sie weiter. Sprich nur. Ich gebe nichts darum, was dir im Wege steht. Räume es aus dem Weg. Ich gebe dir die Autorität, das zu tun. Du sprachst Fliegen und Läuse und dergleichen ins Dasein. Warum rufst du nun zu mir? Weshalb kommst du zu mir und rufst wegen dieser Dinge? Sprich einfach und sieh, wie es geschieht. Das ist alles. Oh, wie liebe ich das!« Alles, was Jesus sagte, er sprach nur das Wort, geschah so. Gott hatte ihn als seinen Sohn ganz klar bestätigt. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ihn sollt ihr hören. Schaut auf ihn. Ich mag das. Wie mutig, wie majestätisch er vor seinen Kritikern stand. Sagte er, zerstört diesen Tempel und ich werde zum Vater beten und sehen, was er dann tut. Zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Nicht, ich hoffe es zu tun, ich werde es versuchen, ich werde es tun. Weshalb? Die Schrift sagt es so. Dieselbe Schrift, die sagt, dass er seinen Leib auferwecken wird, gibt uns die Autorität, die Kraft. Amen. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben, sie werden in neuen Zungen reden. Wenn sie Schlangen aufheben oder etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Wenn sie ihre Hände auf die Kranken legen, werden sie wieder gesund. Warum schreist du zu mir? Sprich und gehe vorwärts. Mutig. Zerstört diesen Tempel, und ich werde ihn wieder aufrichten. Oh, denkt jetzt daran. Wir schließen. Es war genau derselbe, der in Johannes 14,12 sagte, »Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch tun.« Stimmt das? Er war es, der das sagte. Es war Jesus, der in Markus 11,24 sagte, »Wenn ihr zu diesem Berge sprecht, nicht, wenn ihr zu diesem Berge betet, sondern, wenn ihr zu diesem Berge sprecht, versetze dich, und ihr in eurem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was ihr ausgesprochen habt, geschehen wird, könnt ihr haben, was ihr gesagt habt. Doch wenn ihr es nur aufgrund einer Mutmaßung sagt, wird es nicht geschehen. Wenn aber etwas in euch ist, und ihr für die Aufgabe gesalbt seid, und ihr wisst, dass es der Wille Gottes ist, das zu tun, und ihr sprecht es aus, dann muss es geschehen. Er war es, der sagte, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Oh, seht ihr, was ich meine? Verzeiht dieses, aber in mir kommt gerade der Gedanke auf, ich muss es sagen. Er war es, der an jenem Tag dort im Wald sagte, du hast kein Wild. Und er schuf 3 Eichhörnchen direkt vor uns. Was ist es? Nur das Wort auszusprechen und zu sagen, sie werden dort sein und dort und dort. Und dort waren sie. Er war es, der das tat. Charlie, Rodney, er war es dort in Kentucky. Nelly, Maggie und ihr anderen, er war es, derselbe Gott, der dort war, zu Mose sprach und sagte, »Warum schreist du zu mir? Sprich das Wort!« Er war es, der sie ins Dasein brachte. Er ist es. Er ist es. Er war es, der vor etwa 1 Jahr die Vision gab und sagte, dass wir dorthin gehen werden, wegen der 7 Siegel, dass ein starker Donner es einleiten würde und dass sie die Form einer Pyramide haben würden. Und die Zeitschrift Look Live brachte es. Dort an der Wand hängt es. Er war es, der das sagte. Er war es an jenem Abend, als ich den Weg entlang ging und die große Mamba-Schlange sah, die im Begriff war, meinen Bruder anzugreifen. Er sagte, dir ist die Kraft gegeben worden, sie und jede andere von ihnen zu binden. Er war es, der das sagte. An meine kleine grauhaarige Frau, die dort sitzt. Er war es an jenem Morgen, der mich dort in dem Raum weckte, der in der Ecke stand und sagte, fürchte dich nicht, irgendetwas zu tun, irgendwo hinzugehen oder irgendetwas zu sagen. Denn die nie versagende Gegenwart Jesu Christi ist mit dir, wo immer du hingehst. Er war es dort oben in Sabino Canyon vor etwa 3 Monaten. Ich war im Gebet und fragte mich, was geschehen würde. Ich stand dort und ein Schwert wurde mir in die Hand gegeben und er sagte, Dies ist das Schwert des Königs. Er war es. Er war es, der zu mir sagte, wie ich mit Mose war, so sende ich dich. Er war es, der vor 30 Jahren zu mir sprach, als ich ein kleiner Junge war und dort als kleiner Prediger am Fluss stand, vor 30 Jahren, als das Licht, dieselbe Feuersäule, vom Himmel herabkam und dastand. Er sagte, wie ich Johannes den Täufer, dem ersten Kommen Christi, voraussandte, wird deine Botschaft dem zweiten Kommen vorausgehen, in alle Welt. Wie konnte das geschehen, wo doch mein eigener Pastor mich auslachte und darüber spottete? Aber es ist genauso geschehen. Er war es, der es sagte. Jawohl. Oh, er war es, der prophezeit und bezüglich der Vision gesagt hat, es wird geschehen. Er war es, der sagte, wenn jemand von euch prophezeit oder eine Vision sieht, sie erzählt und es geschieht, dann denkt daran, derjenige ist es nicht, sondern ich bin es. Ich bin mit ihm. Oh, ich könnte damit fortfahren zu sagen, er ist es, er ist es, er ist es. Er ist es, der herabkam, als ich ihnen sagte, dass die Feuersäule dort am Fluss war, und sie konnten es nicht glauben. Er war es, dort vor 30.000 Menschen an dem Abend mit jenem Baptistenprediger im Sam Houston Kolosseum, als der Engel des Herrn, der dort stand, aufgenommen wurde. Er war es, derselbe, gestern, heute und für immer. Er war es, der voraussagte, wo diese Dinge sein würden. Er war es, der dies sagte. Er war es, der diese Dinge tat. Er ist derselbe, gestern, heute und für immer. Er hat alles genau so getan, wie er sagte, dass er es tun würde. Amen. Warum sollte ich warten? Gott hat das Wort bestätigt. Es ist die Wahrheit. Lasst uns weiterreisen. Lasst uns gehen. Lasst uns weiter mit dem Herrn wandeln, alle Zweifel und alle Sünden beiseite legen. Reinigt das Haus, schrubbt es sauber. Wie die Vision Junior Jacksons oder sein Traum sagte, es blieb nichts übrig als Lampen. Nur Lampen blieben übrig, und sie hatten um sich ein goldenes Band. Das war in dem Traum, den er mir vor kurzem erzählte. Bruder Collins, sei unbesorgt um den Fisch. Er war weiß, du wusstest nur nicht, wie man damit umgeht. Legt alles ab, was im Gegensatz dazu steht. Denkt daran, dies ist die Wahrheit, egal wie fanatisch es manchmal erscheint. Bewegt euch weiter damit vorwärts. Es ist der Heilige Geist, derselbe Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckte, derselbe, der Dinge ins Dasein sprechen kann, derselbe, der in den Tagen von Mose lebte, ist auch heute derselbe. Seinen Ruf an diesem letzten Tag hat er bestätigt. Wie es in den Tagen Sodoms war, so wird es sein, wenn der Menschensohn kommt. Dort ist Sodom, dort ist ein Billy Graham und ein Oral Roberts, und die Gemeinde bewegt sich vorwärts durch dieselben Zeichen, die er verheißen hat, in beiden Bereichen, sie sind da. Er ist es, der es gesagt hat. O Herr, gib mir Mut, ist mein Gebet. Hilf mir, o Herr, mein Gott. Hier muss ich schließen, es wird spät. Warum schreit ihr zu mir? Warum schreit ihr zu mir, wenn ich doch bewiesen habe, dass ich mit euch bin? Habe ich nicht eure Kranken geheilt, würde er sagen? Habe ich euch nicht Dinge gesagt, die genau so eingetroffen sind? Euer Pastor kann das nicht tun, sondern ich. Er kann es nicht, er ist ein Mensch. Ich bin es, der Herr, das würde er sagen. Ich bin es, der es tat. Ich bin es, der ihm diese Dinge sagt, die er sagen soll. Er ist es nicht, es ist meine Stimme. Ich bin es, der eure Toten auferweckt, wenn sie tot umfallen. Ich bin derjenige, der die Kranken heilt. Ich bin derjenige, der diese Dinge voraussagt. Ich bin derjenige, der die Rettung vollführt. Ich bin derjenige, der die Verheißung gab. O Gott, gib mir den Mut, das Schwert des Wortes zu nehmen, das er vor etwa 33 Jahren in meine Hand gelegt hat, es festzuhalten und zum dritten Zug vorwärts zu gehen, ist mein Gebet. Lasst uns unsere Häupter beugen. Himmlischer Vater, die Stunde ist spät geworden, aber das Wort wird kostbar. Wir sehen immer wieder, Herr, dass die nie versagende Gegenwart Christi immer zu uns kommt. O, ich danke dir für deine Güte, du hast uns bewahrt und gesegnet, wir danken dir dafür. Ich halte diese Taschentücher in meiner Hand, Herr, es geht um Menschen, die Glauben haben, die dieses glauben. Möge jeder Teufel, jede Krankheit von den Menschen weichen. Und ich gebiete jedem Geist hier, der böse und nicht von Gott ist, jedem Geist der Krankheit, allen Krankheiten und Gebrechen. Wir befinden uns nicht im Schatten eines Menschen, auch das wäre gut. Wir sind jedoch im Schatten des Evangeliums, des bestätigten Evangeliums. Die große Feuersäule, die sich im Gebäude hin und her bewegt, ist dieselbe, aus der Gott herabschaute, so dass das Rote Meer seinen Lauf aufgab und Israel hindurchging. Während er aber jetzt herabsieht, ist sie mit dem Blut seines eigenen Sohnes besprengt, mit Barmherzigkeit und Gnade. Mögen wir gehorsam sein, mögen wir heute aufhören zu schreien, mögen wir erkennen, dass du uns für dieses Werk gerufen hast. Dies ist die Stunde. Ich sage es im Namen Jesu Christi, möge jede Krankheit von hier weichen. Möge jeder Mann und jede Frau, die den Namen Jesu Christi anrufen, heute ihr Leben neu weihen. Ich weihe meins her auf dem Altar des Gebetes. Ich beuge mich und schäme mich meiner selbst und neige mein Haupt zu Boden, von dem du mich nahmst. Herr mein Gott, ich schäme mich für meine Schwachheit und für meinen Unglauben. Vergib dies, Herr. Gib mir Mut. Gib uns allen Mut. Ich fühle mich wie Mose. Wir alle befinden uns auf dem Weg hinaus. Wir möchten nicht einen zurücklassen. Wir möchten jeden mitnehmen, Herr. Sie gehören dir. Ich beanspruche sie für dich. Segne dieses Volk heute, Herr, gewähre es. Segne mich mit ihnen, Vater, und dein Name sei gepriesen. Die Ehre soll dir zuteil werden. Gib uns diesen ewigen Glauben, Herr, während wir uns dir jetzt weihen. Hier über die Bibel und das Pult gelehnt, gebe ich dir mein Leben, Herr. Ich verlasse mich auf jede Verheißung, die du gibst. Ich weiß, sie werden bestätigt. Ich weiß, sie sind wahr. Gib mir Mut, diese Worte zu sprechen. Gib mir Mut, Herr. Leite mich in dem, was ich tun und sagen soll. Ich übergebe mich dir zusammen mit dieser Gemeinde, Herr, im Namen Jesu Christi. Amen. Mein Glaube schaut auf zu dir. Du Lamm von Golgatha, göttlicher Erretter, erhöre mich jetzt, während ich bete, nimm all meine Sünden weg. O, lass mich von heute an völlig dein eigen sein. Lasst uns ganz ruhig aufstehen und es summen. Wir wollen unsere Hände zu ihm erheben. Weiht euch nun Gott. Erhöre mich jetzt, während ich bete, nimm all meine Zweifel weg. O, lass mich von heute an völlig dein eigen sein. Alle zusammen, während wir unsere Hände erhoben haben, Herr Jesus, ich weihe mich dir jetzt zu einem Leben des Dienstes, noch reiner, mit mehr Glauben, bitte ich, damit ich von jetzt an ein wohlgefälligerer Diener sein kann, als ich es vorher war. Vergib meinen Glauben und erstatte uns den Glauben, der einmal den Heiligen übergeben wurde. Ich übergebe mich dir im Namen Jesu Christi. Während wir unsere Häupter gebeugt haben, wenn ich den düsteren Pfad des Lebens beschreite und Kummer mich umgibt, sei du mein Führer. Gebiete der Dunkelheit, Licht zu werden. Nimm all meine Furcht hinweg. Lass mich niemals von dir fortgehen. Während wir jetzt unsere Häupter neigen, fühlt ihr, dass die Morgenbotschaft euch wohlgetan, euch Mut gegeben hat? Würdet ihr dann eure Hände zu Gott erheben und sagen, Gott, ich danke dir? Ich habe meine beiden Hände erhoben, denn ich fühle, dass sie mir geholfen, dass sie mir Mut gegeben hat. Von manchen Dingen, die ich sagte, wusste ich nicht, dass ich sie sagen würde, aber es ist bereits gesagt worden. Es war eine Zurechtweisung für mich. Ich habe festgestellt, anders als ich darüber dachte, dass ich immer zu schreie, anstatt zu sprechen. Gott, hilf mir von dieser Stunde an, dass ich ein noch mehr geweihter Diener bin. Nicht nur für mich bete ich bete auch für euch, dass wir zusammen als Leib Christi, der aus der Welt herausgerufen ist, zubereitet werden für das verheißene Land, dass Gott mir Mut gebe, so zu sprechen, dass der Weg klar wird, damit ihr den Pfad nicht verpasst. Ich sage euch durch die Gnade Gottes, dass ich den blutigen Fußspuren dessen folgen werde, der uns vorausgegangen ist. Ich werde dieses geweihte Kreuz tragen, bis der Tod mich befreit, und dann gehe ich nach Hause, um eine Krone zu tragen, denn mich erwartet eine Krone. Wir weihen uns dir, Vater, im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Ein Bruder beginnt, in Zunge zu reden. Wir danken dem Herrn dafür. Lebt ein geweihtes Leben. Lasst Lieblichkeit und Demut in euch hervorkommen. Lebt im Geist. Lebt, redet, kleidet euch und handelt wie Christen, demütig und lieblich. Verpasst dieses jetzt nicht. Die Stimme Gottes spricht durch das Wort, spricht durch die Gaben. Eine Gabe kommt, die andere bringt es zum Ausdruck. Eine andere Gabe kommt und bringt dieselbe Sache zum Ausdruck. Seht, es stimmt ganz sicher mit dem Wort und mit der Stunde überein. Gott ist mit uns. Wie sehr danken wir ihm dafür. Mit unseren Häuptern gebeugt, wenn unsere Schwester jetzt den Akkord geben würde von »Nimm den Namen Jesu mit dir als Schutz vor jeder Schlinge, und wenn Versuchungen sich dir nahen, hauche einfach diesen heiligen Namen im Gebet.« Tut das einfach, sprecht das Wort, sprecht seinen Namen, lasst uns singen, während wir schließen. Nimm den Namen Jesu mit dir, Kind voller Sorgen und voll Leid. Er wird dir Freude und Trost geben, o nimm ihn mit, wohin du gehst. Kostbarer Name. Wir wollen einander die Hände reichen und sagen, ich werde für dich beten, Bruder, bete du für mich. Kostbarer Name, o wie süß, Hoffnung auf Erden und Freude. Mit unseren Häuptern gebeugt, lasst uns den nächsten Vers singen. Nimm den Namen Jesu mit dir, als Schutz vor jeder Schlinge. Wenn Versuchungen sich dir nahen, hauche diesen heiligen Namen im Gebet. Kostbarer Name, o wie süß, Hoffnung auf Erden und Freude im Himmel. Kostbarer Name, o wie süß, Hoffnung auf Erden und Freude im Himmel. Nun, mit gebeugten Häuptern und Herzen, in dem Bewusstsein, dass Jesus sagte, wer meine Worte hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wir wissen, dass wir dies durch die Gnade Gottes in unserem Herzen haben, mit einer Weihe zu ihm heute Morgen, dass sich unser Leben von heute an ändern wird, dass wir in unserem Denken positiver sein werden. Wir werden versuchen, in solch einer Lieblichkeit und Demut zu leben, und wir glauben, dass Gott jedem Einzelnen das geben wird, worum wir Gott bitten. Wir werden nichts Böses gegeneinander noch gegen irgendeinen Menschen reden. Wir werden für unsere Feinde beten und sie lieben, denen Gutes tun, die uns Böses antun. Gott ist Richter darüber, wer richtig und wer verkehrt ist. Auf dieser Grundlage mit gebeugten Häuptern werde ich unseren guten Freund Bruder Lee Vail bitten, dass er die Versammlung mit einem Gebet entlässt. Bruder Vail.